Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de.
Guten Tag. Nun ist das Jahr wirklich fast rum. Heute ist ja immerhin schon der 19. Das heißt, wir können guten Gewissens zurückblicken auf das Jahr 2011. Das möchte ich heute Abend mit euch machen. Nicht so wie im Fernsehen, wo die ja meistens schon im Sommer anfangen, auf das Jahr zurückzublicken. Ihr könnt anrufen unter der 0800 80 5x5 und über das reden, was euch 2011 irgendwie nahe gegangen ist. Das kann natürlich was sein aus der großen, bunten, weiten Welt. Das kann aber auch etwas ganz Privates von euch sein. Irgendwas, was euch im Jahr 2011 so sehr beschäftigt hat, dass es euch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird. Was waren eure Highlights 2011? Was ging euch richtig auf den Sack? Sagt es mir unter der 0800 80 5x5. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe heute nicht Bauer sucht Frau geguckt vor der Sendung. Es gibt mir sonst immer diese nötige Grundaggression für diese Late Line. Heute bin ich ausgewichen auf zwei Weihnachtsmänner und fühlte mich natürlich sehr erinnert an den Film Ein Ticket für zwei mit John Candy und Steve Martin, den ich lieber gesehen hätte. Aber nun sitze ich hier und habe Zeit für euch, bin tiefenentspannt und freue mich auf einen Jahresrückblick, der nicht vollständig sein muss. Wir müssen nicht alles erwähnen, was irgendwie wichtig war im Jahr 2011. Ihr sollt anrufen unter der 0800 80 5x5. Kostet übrigens nichts, wenn ihr aus dem deutschen Netz anruft, egal ob ihr Festnetz oder Handy zur Hand habt. Und ihr sollt mir erzählen, was waren eure Highlights und was hat euch so richtig auf den Magen geschlagen im Jahr 2011. Wenn es die großen politischen Dinge sind, gerne. Wenn es aber die kleinen privaten sind, wäre es mir fast noch lieber, denn auf diese ganz großen Sachen, ja, haben diverse Kollegen schon zurückgeblickt. Im Fernsehen waren es Jauch, Kerner und Kerkeling. Da können wir im Radio also das ein oder andere ruhig mal unter Tisch fallen lassen. Aber wenn ihr der Meinung seid, nein, das ein oder andere Thema muss hier nochmal besprochen werden, weil es euch aus irgendeinem Grund sehr nahe gegangen ist, dann herzlich gerne. 0800 80 5x5. Und wir fangen an mit Chris aus Nordrhein-Westfalen. Hallo Chris.
Jo, hi. Also mein Ding ist so, ich habe jetzt halt vorgestern mit meiner Freundin Schluss und das fing alles halt damit an.
Ja?
Ja, und fing jetzt an so halt. Wir hatten halt, ich war auf einer Hochzeit und sie hat mir ein Ultimatum gestellt, dass wir hatten uns halt vorher lange nicht gesehen. Ich hatte Probleme, wir hatten Probleme, wir hatten uns lange vorher nicht gesehen und ja, ihre beste Freundin hat geheiratet jetzt am Wochenende und ja, ich bin da hingefahren, so.
Zu der Hochzeit von der besten Freundin?
Genau, das war so. In Trier. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, so. Sie ist alleine hingefahren. Das fing schon damit an, so, dass ich da mit der Familie von ihrer besten Freundin hinfahren musste.
Ja, das ist aber alles ja bisher nicht so schlimm.
Ja,
kommt auf die Familie natürlich an von der besten Freundin.
Bitte?
Kommt ein bisschen drauf an, was das für eine Familie ist von der besten Freundin.
Ja, ja. Darf ich offen reden?
Ja,
oder?
So offen, wie du willst.
Ja, das war, also ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht ein Mensch irgendwie, der super Gutes tut, aber das waren halt Leute, die sich schon wirklich ziemlich mehr am RTL-Verhalten halten, was nachmittags auf RTL läuft, so, das war wirklich schlimm, so.
Wie äußerte sich das während der Autofahrt?
Wir kamen um, wie viel Uhr war das? Ich glaube ungefähr 12:30. Da hatten die alle schon ein Bier in der Hand, waren schon relativ gut drauf. Und das war richtig schlimm. So.
Also Familie Flodder.
Ja, meine Freundin hat mich nicht darauf vorbereitet, weil sie ist eigentlich nicht so. Und ja, richtig, Familie. Das ist das Beste, wie man das ausdrücken kann. So.
Gern geschehen. Ja. So, aber lass uns zurück zum Kern kommen. Die beste Freundin deiner Freundin hat geheiratet. Das ist ja eigentlich nebensächlich. Oder spielt das eine wichtige Rolle für eure Trennung?
Richtig, spielt eine Trennung, weil ich mich halt wohl angeblich ihr nicht das geben konnte, was sie wollte. Halt. Sie konnte niemals mit mir reden irgendwie.
Mhm.
Und die Familie, also ich sag mal, ich bin ein relativ normaler Mensch, jeder hatte irgendwie nicht irgendwie ein Problem mit ganz normalen Sachen halt. Ich bin am morgens aufgestanden, wollte duschen gehen, hab das auch abgesprochen und wurde alle 2 Minuten belästigt mit irgendwelchen Schimpfwörtern, dass ich aus dem Badezimmer rauskommen sollte, weil ich noch nicht mal irgendwie 10 Minuten in der Dusche war.
Das und kennen die nicht, so lange duschen.
Bitte?
Das kennen die offensichtlich ja nicht, so lange duschen.
Ja, hab ich mir auch gedacht so halt. Und
jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, ist das die Familie deiner jetzigen Ex-Freundin oder die Familie der Freundin deiner Freundin?
Nee, das ist die Familie meiner, also der besten Freundin von meiner Ex-Freundin, die hat geheiratet und
okay.
Das war die Familie von denen. So.
Okay,
und,
alles klar. Okay.
Es fing eigentlich damit an, dass die halt, dass ich alleine schon dahin fahren musste und ich gar nicht wusste, wer das überhaupt ist. Ich habe mich schon super unwohl gefühlt, meine Freundin ist halt vorgefahren und ich wollte ihr halt einen Gefallen tun und habe gesagt, ich fahre mit der Familie dahin, weil ich dir halt einen Gefallen tun möchte.
Ja, was ja grundsätzlich erstmal nett ist.
Genau.
Und ihr hattet euch vorher lange nicht gesehen und diese Hochzeit war sozusagen nach längerer Zeit ein Wiederaufeinandertreffen.
Genau. Und das war für sie ziemlich wichtig. Und wo ich auch gesagt habe, das ist auch akzeptabel und dann möchte ich ihr auch eine schöne Zeit bereiten. Was ja auch normal ist. Nur ich kannte die Leute halt vorher nicht. Und dann habe ich die halt gesehen.
Ja. Aber das ist ja alles, das betrifft ja sie nicht. Das ist ja ihre beste Freundin und die Familie ihrer besten Freundin. Das ist erstmal alles egal, oder nicht? Ich verstehe nicht genau, was diese beste Freundin damit zu tun hat. Die soll die doch Familie Flotter am Hacken haben, wie sie will. Das betrifft ja deine Freundin nicht.
Nee, weil meine Freundin mich einfach absolut nicht darauf vorbereitet hat. Ich sag mal, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwelche großen Vorurteile hat. Aber ich finde, so ab und zu muss man auch mal... Ich weiß ja nicht, wie das bei den Hörern jetzt ist oder bei dir so, wie du dir das vorstellst, wenn du halt mit fremden Leuten unterwegs bist.
Ja.
Das war halt schon, die haben von, ich sag mal, da war ein Opa dabei bis 11 Jahre, also ich sag mal so von 65 bis 11 und die haben Gossensprache benutzt. Ohne Ende.
Seid ihr da in einem Bus zusammen hingefahren? Oder
nee, wir sind halt mit der Bahn bis nach Trier gefahren. So halt von Essen bis nach Trier gefahren. Und da war ich nicht drauf vorbereitet einfach.
Okay.
Weil ich kenne sowas nicht.
Chris, aber das ist ja trotzdem nochmal, das ist ja nicht die Familie deiner Freundin. Es war auch nicht deine Freundin, es war ja nur die Familie der Freundin der Freundin. Jetzt hast du also irgendwann diese lange Zugfahrt überstanden. Glückwunsch.
Ich aber auch ziemlich... ich habe mich halt der Niveau angepasst.
So, du hast sie also auf deren Niveau runtergesoffen.
Perfekter hätte ich das nicht ausdrücken also können.
Die nötige Primitivität angesoffen.
Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich ziemlich verloren.
Okay, gefühlt, jetzt verstehe ich. Du bist also relativ angeheitert, aber übellaunig bei der Hochzeit angekommen.
Genau, richtig.
Und dann?
Also die Hochzeit war am nächsten Tag, aber das war halt der Abend davor.
Und da hat dich dann deine jetzige Ex-Freundin in einem desolaten Zustand angetroffen und war wahrscheinlich ein bisschen entsetzt, dass du dieses große Wiedersehen so angehst, mit Alkoholeinfluss und Gossensprache, die du ja nur übernommen hast, weil Familie Flotter dich quasi genötigt hat, dich anzugleichen.
Richtig,
so.
Genau.
Und dann kam das Ultimatum.
Erst kein Ultimatum halt, wir sind halt dann am nächsten Tag auf die Hochzeit gegangen und die Leute halt haben sich alle weiter so benommen und ich kam mir halt total verloren vor einfach so da auf der Hochzeit, weil die haben zwar mit mir geredet, aber ich sag mal, das war wirklich schon, wie man das...
Ich muss darüber lachen, weil ich mich die ganze Zeit versuche, das vorzustellen.
Ich musste da auch, Entschuldigung. Bitte?
Ich versuche die ganze Zeit mir das vorzustellen, in welcher Art und Weise diese Familie aufgetreten ist. Aber lass uns ein bisschen vorspulen. Also lass uns ein paar Details auslassen und kommen wir jetzt zu dem Punkt, wann welches Ultimatum gestellt wurde.
Nee, es wurde das Ultimatum gestellt, dass wenn dieses Wochenende nicht mehr vernünftig verläuft, dann ist Schluss so. Nur, es wurde mir nicht gesagt, dass ich mit irgendwie Familie Flora dahin fahren muss. Es wurde mir nicht gesagt irgendwie, dass die Leute sich wirklich so daneben benehmen, dass da irgendwas ist. Es wurde vorher abgesprochen, dass die Leute eigentlich okay sind. Das war absolut nicht. Und ich will da, es ist echt super peinlich, wenn man da jetzt ins Detail geht. Also ich kannte sowas nicht und ich bin jetzt auch nicht irgendwie jemand, der da...
Was haben die denn gemacht? Haben die aufs Buffet geschissen oder was? Das klingt ja dramatisch, was du da schilderst.
Nee, aber die haben den Leuten Fäkalwörter an den Kopf geschmissen oder auch 80-jährigen Leuten so und die fanden das alle lustig. Und ich habe mich gefragt einfach, wo bin ich hier?
Okay, dann konntest du das irgendwann nicht mehr ertragen. Das Wochenende war ein Reinfall und dann hat deine Freundin gesagt, jetzt reicht's.
Richtig. Und ich war dann halt der Blöde dann.
Und
weil ich dann mich nicht angepasst hatte.
Wie ist denn für dich der Stand der Dinge jetzt? Ist das jetzt endgültig vorbei? Oder gibt es?
Auf jeden Fall. Das hat sie gesagt. Also ich finde jetzt im Nachhinein ist es, weiß ich nicht, ich bin da nicht zufrieden mit, weil sie aber auch nicht drüber reden konnte während des ganzen Wochenendes. Sie hat immer nur gesagt, dass da irgendwie... Sie ist immer heulen gegangen. Ich konnte ja auch nicht sagen, hallo, ich finde deine Familie, also die Familie, die geheiratet hat jetzt so, ich finde euch jetzt Hartz-IV-mäßig, also nichts gegen Leute, die Hartz-IV nehmen, aber so, die halt, ich weiß nicht, wie ich das perfekt ausdrücken soll. Hartz-IV, jetzt, da tut mir jetzt leid.
Okay, dann lass mich abschließend noch fragen, bist du jetzt erleichtert oder bestürzt? Wie gehst du das Weihnachtsfest 2011 an? Traurig oder erleichtert?
Wahrscheinlich mit ziemlich viel Alkohol. Also eher negativ.
Da kannst du auch wieder mit Familie Flodder feiern.
Nee, eben nicht.
Ach so, die wollen dich jetzt auch nicht mehr. Natürlich nicht.
Moment, ich habe mit Familie Flodder nichts zu tun am Hut. Also, das finde ich jetzt schon ein bisschen in eine Schublade gedrückt. So.
Nein, ich sage nur, weil du sagst, mit ganz viel Alkohol.
Dann... Ja.
Also geht's dir nicht gut?
Nee, es geht mir absolut
aber dann,
nicht gut.
Aber dann, vorgestern habt ihr euch getrennt, dann lass doch noch mal ein paar Tage ins Land gehen, vielleicht beruhigt sich die Situation ja wieder. Und dann kannst du im nächsten Jahr noch mal durchstarten.
Ja, okay, ja, das ist vielleicht ein guter Tipp so.
Christian,
aber
wünsche ich dir,
so einfach.
Wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal, ja, natürlich ist es nicht einfach, wünsche ich dir auf jeden Fall fröhliche Weihnachten.
Ja, gleichfalls.
Wie auch immer du das ermöglichst und danke dir, dass du angerufen hast.
Ja, schönen Abend noch. Ciao.
Danke, tschüss. 0880, 5x5, das ist die Nummer, die ihr heute Abend wählen sollt, um auf das Jahr 2011 zurückzublicken. Das kann was Privates sein, was euch beschäftigt hat, so wie Chris nun gerade erzählt hat, dass er vorgestern von seiner Freundin verlassen wurde. Es kann aber auch irgendwas anderes sein. Möglicherweise hat es euch ja nachhaltig beeindruckt, dass Gaddafi getötet wurde. Dann könnt ihr natürlich auch deswegen anrufen oder EHEC schwirrt euch immer noch im Kopf rum oder Fukushima oder die FDP, was auch immer. Wenn irgendeine Katastrophe in eurem Kopf herumschwirrt, über die ihr reden wollt, könnt ihr das auch. Oder aber eben die kleinen oder eben auch großen privaten Dinge. Benny aus Zwickau ist dran. Guten Tag, Benny.
Ja, guten Tag. Hier ist der Benny.
Na, was gibt's? Was hast du denn 2011 Schönes oder Schlechtes erlebt?
Jede Menge Scheiße, wenn ich es ehrlich sagen soll. Doch.
Jede Menge Scheiße? Erzähl.
Also, Anfang des Jahres in den Bau eingewandert, jetzt vorigen Monat wieder rausgekommen. Ja, in Regis Breitingen, der Skandalknast Nummer 1.
Warum warst du im Knast?
Ach, jede Menge Scheiße. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, also nur Müll, wenn man so sieht. Aber für einen Großteil war ich letztes Mal verantwortlich.
Was
ich wurde einfach reingezogen, sag ich mal.
Wie wird man denn in Sachbeschädigung reingezogen?
Da war ich ja gar nicht bei. Das war dann vor Gericht gewesen und ja, da waren 14 Sachen einmal verhandelt und das war voriges Jahr sogar noch, oder vor 2 Jahren, ich weiß nicht, ich hatte auf jeden Fall 2 Jahre Bewerbung nicht dran gehalten. Naja, alles scheiße halt gewesen. Ja, und dann halt der Einbruch, was gewesen war, da war ich beteiligt gewesen.
Ja. Einbruch?
Einbruch.
Wo bist du denn eingebrochen?
Das, wenn ich dir jetzt erzähle, ist mir richtig peinlich. Aber ich sag's einfach mal, wir sind zu fünft in einem Kindergarten eingebrochen. In dem Kindergarten, musst du dir vorstellen.
Ja, das versuche ich mir gerade vorzustellen. Welchen Grund kann man haben, in einen Kindergarten einzubrechen? Es sei denn, ihr seid alle sehr kleinwüchsig und braucht diese kleinen Stühle, die im Kindergarten sind.
Es ging ums Geld.
Was, im Kindergarten ist doch kein Geld.
Genau, das ist es ja eben. Das haben wir dann mittlerweile erfahren, wo es zu spät war.
Ihr seid allen Ernstes in einen Kindergarten eingebrochen, in der Annahme, ihr würdet dort Geld finden?
Die Leute, was da dabei waren, ja.
Über welche Beträge reden wir hier? Habt ihr irgendwie 2,80 für ein Bier gebraucht oder habt ihr gedacht, ey, wenn wir jetzt hier diesen Kindergarten knacken, dann sind wir aber aus dem Schneider, dann setzen wir uns aber ab ins Ausland und dann Heidewitzka.
Nee, da waren noch ein paar Drogenproblemchen gewesen. Und es musste halt schnell Geld beschafft werden, damit man den Rausch halten kann, sag ich mal.
Und dann habt ihr der Igelgruppe die Schnuller geklaut, oder was?
Nee, ein Tresor rausgeklaut, aber da waren im Endeffekt auch nur Scheißakten drin und naja, ungefähr 400 Euro, nicht mehr.
Dafür warst du auch im Knast?
Da war ich mit dabei gewesen. Und dann waren es halt noch 13 andere Sachen. Das war Sachbeschädigung, Einbruch auch nochmal gewesen. Da haben sie eine Telefonzelle gesprengt und haben halt Schaufenster eingedroschen. Und da stand ich mit dem Kumpel mittendrin und die sind halt da langgelaufen. Und es hätten eigentlich auch so viele Leute bestätigen können, dass ich da nicht dabei war, aber die waren nicht dabei.
Ja. So, wie lange warst du denn jetzt im Knast?
Die Leute, was da waren, die würden jetzt sagen, du bist eine Muschi und hast du nicht gesehen, aber es waren nur 10 Monate, aber es hat mir gereicht.
10 Monate, ich finde das schon sehr lang.
Ich finde es auch lang, für mich war es zu lang.
Warst du richtig weggesperrt oder war das mit so, konntest du nachmittags raus?
Das war richtig weggesperrt, also du bist früh arbeiten gegangen, da haben sie dich um 6 geweckt, um 7 war dein Arbeitsbeginn und ja, je nachdem, ob du Arbeit hattest oder nicht, aber sonst war es den ganzen Tag eingeschlossen. Eine Stunde Hofgang und eine anderthalbe Stunde Aufschluss gewesen.
Das war ich selber noch nie im Gefängnis, glücklicherweise. Wie stelle ich mir denn so bei einem Kriminellen deiner Größenordnung, das ist ja mehr so, ist ja weit, weit unter Mord, aber in den Kindergarten einbrechen ist schon pfui. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie ist man da untergebracht in so einem Gefängnis als jemand wie du?
Scheiße.
Das heißt das denn? Erzähl mal ein bisschen, wie so eine Zelle aussieht.
Ja, 8 Quadratmeter. Bett, Klo, Schrank, Schreibtisch, Hängeschrank, Ende. Ja, und Fenster halt noch.
Aber Gitter davor, oder nicht?
Hat Gitter davor, schon.
Und kommt dann auch abends immer jemand, der das Zimmer durchsucht, nach Drogen und so?
Nee, das machen sie dann entweder, wenn du auf Arbeit bist, oder die schmeißen dich dann halt einfach mal tagsüber aus der Zelle raus. So ein Zeug halt.
Und hast du dann auch, so wie man es ja immer wieder hört, dann auch angefangen, so krumme Geschäfte zu machen, um an 2 Kippen zu kommen? Hast du irgendwie den Arsch hingehalten oder was man so im Knast macht?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Nein, ich weiß, was ich meine. Also das jetzt vielleicht nicht, aber das ist doch immer so, dass es so auch so eine, ja, im Knast selber so eine Hackordnung gibt und da weiß man, an den muss man sich halten, wenn man das braucht und der ist zuständig für das und mit dem leg dich besser nicht an und so?
Ja, so ist es so, sag ich dir, wie es ist. Genauso ist es. Und vor allem im Jugendarrest ist es gleich mal noch schlimmer.
Ist brutal im Wortsinne? Also kriegt man da auf die Fresse oder hält sich das in Grenzen, weil halt doch Leute aufpassen? Man ist da ja nicht unter sich.
Naja, es kommt halt auf die Piste, sag ich mal, drauf an, also die Station.
Ja.
Da kannst du mit Leuten zusammenliegen, die wirklich ruhig sind, wo du deinen Frieden hast. Und es gibt Pisten, da ist jeden Tag Terror, Stress und hast ihn nicht gesehen. Es ist bunt, sag ich mal. Ja.
Aber du warst alleine in deiner Zelle?
Ich war alleine in meiner Zelle, ja.
So, dann bist du aber wieder rausgekommen und bist jetzt ein besserer Mensch.
Ich bin ein besserer Mensch geworden. Ich habe am Anfang gedacht, es geht genauso weiter, wie wo ich eingeritten bin. Aber jetzt halt seit Januar keine Drogen mehr genommen, seitdem ich halt eingefahren bin. Ich kam komischerweise raus und habe am nächsten Tag gleich Arbeit gehabt. Jo, wohnt zwar bei Mutti wieder, aber naja.
War denn dann rückblickend für dich 2011 ein gutes Jahr, weil es immerhin dich verändert, / verbessert hat?
Ja, positiv in der Hinsicht, dass es mich verändert hat, aber negativ, dass ich eingefahren bin.
Gut, aber das Negative hat ja dazu geführt, dass du dich jetzt offensichtlich verbessert, verändert hast. Dann kann man ja fast sagen, okay, da bist du irgendwie durch die Scheiße gegangen, aber am Ende hat es sich gelohnt.
Kann man so sehen, ja.
Okay, Benni, dann kann ich gar nicht glauben, in den Kindergarten einbrechen. Das ist wirklich der dümmste Quatsch.
Das ist der dümmste Quatsch, ja.
Wirklich, das ist der dümmste. Da könntest du, ich weiß auch nicht, da könntest du eher wahllos eine Wiese umgraben in der Hoffnung, einen Schatz mit Goldtalern zu finden.
Ja, das kann man probieren.
Sei es drum. Benni, danke für deinen Anruf.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch.
Danke, ciao.
Tschüss.
0880 5x5, das ist die Nummer, die ihr anrufen sollt, und zwar jetzt, wenn ihr Lust habt, über irgendwas zu sprechen, was für euch ein Highlight oder ein Lowlight im Jahr 2011 war, irgendwas, was euch im Kopf bleiben wird, sei es, weil es Schlagzeilen gemacht hat oder weil es einfach nur in eurem privaten Leben eine Rolle gespielt hat. Am Telefon ist aus dem Schwarzwald der Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Markus.
Nee, Jens Uwe, wie kommst du auf Markus?
Oh Jens, sorry,
ich
bin heute durcheinander.
Aber welcher Markus? In der Late Line gibt es gar keinen Markus.
Ich bin heute durcheinander, Entschuldigung.
Mach doch nix, Tobi. was war für dich 2011 besonders?
Also mein besonderes Erlebnis war, aber erstmal zurück, der Einbruch in den Kindergarten. Das sind die so bescheuert.
Ja, natürlich.
Ich finde, der Mann, der soll nächstes Jahr Pech haben, also...
Aber man muss ja dazu sagen, der Kindergarten, das war ja offensichtlich abends, da waren jetzt keine Kinder mehr drin. Die haben nur gedacht, der ganze Tresor wäre voller Geld, weil ja diese Dreijährigen immer so viel Geld mitbringen in den Kindergarten. Die Vier- und Fünfjährigen sowieso. Nein, das war einfach nur bekloppt, sondern der hat ja dafür gebüßt. Jetzt aber zu dir, was war denn für dich Bedeutendes im Jahr 2011?
Also, erstens mit meinem Führerschein. Es hat sehr gut am ersten Monat angefangen. Am 17.01. habe ich meinen Führerschein geschafft.
Am 17. Januar?
Genau.
Nach wie viel Versuchen?
Nach 3 Versuchen.
Du bist zweimal durchgefallen?
Genau. Erstmal habe ich 10 Punkte gehabt, 2 Fünferfragen.
Mhm.
Und das war schon zu viel, ich darf bloß einen Fünfer falsch haben. Und wenn ich jetzt einen Fünfer und einen Drei und einen Zwei habe, hätte ich geschafft, aber ich habe 2 Fünfer gehabt. Und das zweite Mal habe ich 11 Punkte Fehler gehabt. Und das dritte Mal habe ich mit Lesehilfe gemacht, habe ich mir alles vorlesen lassen und alles so halber vorgesagt lassen. Und dann habe ich mit 5 Punkte geschafft.
Was ist denn eine Lesehilfe?
Ja, seit neuestem gibt es auch mit Lesehilfe. Also das ist halt, du bist ganz alleine in dem Raum drin.
Und dann liest dir das jemand vor?
Genau. Also erst muss ich alleine durchgehen und was ich nicht weiß oder was ich nicht leg oder was ich nicht verstehe, dann markiere ich das gelb an und hinterher, wenn ich einmal durch bin, rufe ich die Frau her und sie liest mir die Frage vor, wo ich anmarkiert habe. Und dann kann man sie so lange ausfragen, bis sie es halber vorsagt. Also.
Jetzt kann ich mir vorstellen, diese Lesehilfe kriegt man aber nicht einfach so. Da muss man doch wahrscheinlich irgendwelche Voraussetzungen mitbringen. Oder kann jeder sagen, ich hätte gerne eine Lesehilfe?
Ja, kann man.
Wirklich? Muss man sich vorher anmelden? Muss man das vorher sagen? Ich hätte aber gerne eine Lesehilfe oder sitzt da immer jemand parat für Menschen wie dich, die aus welchem Grund auch immer so eine Lesehilfe wollen?
Muss man anmelden. Genau.
Aber warum hast du das gemacht? Also was war denn für dich der Grund, bei der theoretischen Prüfung eine Lesehilfe zu beantragen?
Ich habe eine Lernschwäche in Deutsch.
Okay.
Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ich soll mal mit Lesehilfe probieren. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich es auch geschafft.
So, und die hat dir so geholfen, sagen wir mal, dass du auf jeden Fall die theoretische Prüfung bestanden hast und die praktische dann aber auch?
Praktisch habe ich erstmal geschafft. Fahren kann ich super.
Stehst du eigentlich an Bahngleisen?
Nein, ich hocke im Bus.
Ach, du bist im Bus?
Ah, ja.
Alles klar. Warum fährst du denn nicht selber?
Ich komme gerade vom Arbeiten.
So, also die bestandene Führerscheinprüfung würdest du als großes Highlight für dich betrachten?
Genau.
Okay.
Und was ich auch noch cool finde, die Zeit rennt so schnell hinüber, also die rennt und rennt.
Ja.
Was meinen Sie?
Ja, die Zeit rennt und rennt. Ja. Jetzt gerade nicht.
Ja.
Tobi.
Und
ja?
Die andere ist, ich habe mit meiner Ausbildung angefangen und das macht mir Spaß.
Was machst du denn?
Beikoch.
Koch?
Beikoch.
Beikoch?
Genau.
Was ist denn der Beikoch? Das ist der, der die Drecksarbeit macht. Und der feine Herr Koch steht daneben und du machst so das Gemüseputzen, Kleinschnippeln, den Kram, ist das so?
Nicht ganz. Also Beikoch macht die Beilagen, also die Beispiel Knödel oder Suppen oder Salate oder sowas. Und der Koch macht halt die Soßen und das Fleisch.
Aber der Koch ist doch immer höher angesiedelt als der Beikoch, oder?
Genau, und der muss halt weniger machen. Der muss halt Bons vorlesen. Also der Koch steht halt am Herd und der Beikoch steht nicht gegenüber anderer Herdzeit. Und der liest eben vor und dann weiß ich, was ich machen muss für Beilagen. Beispiel, Schnitzel mit Spätzle. Dann weiß ich muss Spätzle machen. Und der Koch
macht das Schnitzel. Das
Fleisch, genau.
Okay. Tobi, dann wünsche ich dir noch eine schöne Heimfahrt in deinem Bus.
Dankeschön.
Und wünsche dir auch auf jeden Fall schon mal fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und was man so wünscht.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön. Mach's gut.
Bitte, ciao.
Tschüss. 0880 5x5. Hier ist die Late Line. Wir haben so einen kleinen Jahresrückblick und bin mal sehr gespannt, was uns der Thomas aus Friedrichshafen erzählt. Hallo Thomas.
Servus.
Bei dir lese ich jetzt in unserem Display von der Telefonanlage Lebensgefahr im Urlaub.
Ja, genau.
Das klingt so auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und das Schöne ist ja, du hast überlebt.
Ich habe überlebt, ja. Ich kam mit dem Schrecken davon.
Dann fang mal vorne an. Wie gerät man in Lebensgefahr im Urlaub?
Ich war in Ägypten mit meiner Freundin. Und das war eigentlich ganz schön soweit. Und irgendwann am zweiten Tag haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir noch tauchen gehen wollen.
Ja. Klingt nicht unvernünftig. Das machen ja viele Menschen im Urlaub.
Genau. Und dann haben wir halt so einen Tauchtrip uns gebucht. Und es war eigentlich alles abgeklärt. Das war sogar ein Deutscher, der das gemacht hat. Und dann sind wir halt dahin zu dem Treffpunkt dann und sind dann aufs Meer rausgefahren. Ich bin jetzt nicht irgendwie seekrank oder so weiter, aber so ganz auf dem weiten Meer und so ist nicht so mein Ding. Mhm. Das war schon mal das Erste, wo ein bisschen so Nervosität oder sowas. Und dann halt tauchen. Hab mich eigentlich drauf gefreut. Aber trotzdem ist halt eine gewisse Grundnervosität dabei, wenn man das erste Mal macht.
Das heißt, du hast den Tauchschein da erst gemacht in Ägypten?
Ich habe gar keinen Schein. Nein, nur einmal tauchen mit einem Lehrer runter, Viertelstunde rum unten und dann wieder hoch und das war's. Kein Schein.
Wie, und da kann man dann einfach tauchen in Ägypten, ohne einen Tauchschein zu haben?
Ja, natürlich.
Da fahren die mit dir raus aufs Meer?
Ja, da fahren sie mit mir raus aufs Meer. Dann
wie tief ging es dann runter?
Tauchlehrer, also der auch das Zertifikat dazu hat und die ganzen Prüfungen und so gemacht hat. Und der nimmt sich dann wirklich, also hakt ein, rumlaufen, taucht man da unter Wasser und dann, taucht man halt. Aber das war dann auch wirklich das Problem, dass ich halt, also ich bin dann auch runter ins Wasser das erste Mal. Also man sieht ja, wenn man so noch auf dem Boot steht, so das weite Meer, alles schön. Und dann wird mir sozusagen ins Wasser reingeschubst und dann auf einmal diese Unterwasserwelt zu sehen, das sieht man ja von oben kaum. Das ist, also erstmal hat es mir dann den Atem weggenommen. Das war schon das erste Problem, dass ich denn nicht geatmet habe.
Das ist doch tatsächlich lebensgefährlich. Ich weiß das, weil ich mal im Urlaub einen Tauchschein gemacht habe, also so einen kleinen. Und da wurde einem so viel Theorie erstmal eingebläut, weil du musst ja richtig atmen, damit du dich einen Lungenriss womöglich kriegst. Und es gibt ja tausend Sachen, die man da bedenken muss. Bin gerade ein bisschen überrascht, dass du da einfach mal eben so mit hoppla hopp ins offene Meer geschmissen wurdest.
Das war also das Einzige, was wir bekommen haben, ist eine kurze Einführung in die Zeichensprache, dass wir zum Beispiel Notfall und solche Sachen oder nach oben gehen anzeigen können. Aber sonst, also haben die da eigentlich echt nichts gemacht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass die da wirklich das so verantwortungsvoll gemacht haben. Der hat am Anfang erstmal eine Minute normal auf dem Wasser getrieben und dann hat der Tauchlehrer nochmal alles erklärt und so weiter und dann erstmal einen halben Meter unter Wasser, ein bisschen weiter und immer nur, wenn es Zeichen für okay gegeben hat, dann ist er auch weiter runter. Also das war eigentlich ganz gut. Aber trotzdem ist dann zum endgültigen Problem, kam es denn doch wegen meiner Unerfahrenheit. Ich bin halt immer, also wie taucht man als Neuling? Halt ein bisschen mit den Füßen wackeln und irgendwie gucken, dass man auf einer Höhe bleibt und nicht irgendwo rumstreift. Und das Problem war halt, das war ein wirklich schöner Tag und das war eine ziemlich beliebte Tauchstelle, so ein Korallenriff. Das ist ziemlich beliebt, aber wir waren ziemlich früh morgens schon da. Das heißt, wir hatten einen sehr guten Platz. Und als ich denn gerade unten war, sind wir getaucht und dann ging es los. Dann kamen von oben ganz, ganz viele andere Boote von anderen Tourismusunternehmen und so weiter. Und dann war das echt, also ich habe mir am Anfang gar nichts dabei gedacht, aber mein Tauchlehrer hat schon immer nach oben geschaut. Ich dachte, okay, was schaut ihr jetzt? Aber ich wollte jetzt halt eher noch die Korallen beobachten. Und dann, als ich mal nach oben geschaut habe, habe ich echt gesehen, also diese Rotorblätter, diese Turbinen, wo da im Wasser sind, die schlitzen dich auf. Also wenn man da hinkommt, dann bist du weg vom Fenster. Und das war wirklich, wir mussten irgendwann wieder nach oben, weil auch wirklich mit dem Sauerstoff das relativ knapp gemacht war. Ich hätte zwar schon noch länger unten bleiben können, aber ich wurde dann auch ein bisschen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das nicht stimmt, bin ich ein bisschen so, nervös geworden, hat gedacht, okay, was ist jetzt? Und dann hat der Tauchlehrer hat dann zu mir noch gesagt, okay, dann hat er mich auf den Boden unten im Wasser gestellt, wir waren ungefähr so auf 8 Meter unten und hat mir das Zeichen gegeben für du bleibst jetzt hier und er hat einen Ausweg gesucht, wo man in Sicherheit hochtauchen kann. Und da habe ich mir dann gedacht, oh mein Gott, ich stehe hier unten ganz alleine im Wasser und was weiß ich, meine, in dem Meer gibt es ja auch Hai oder sowas und da war ich dann echt, also kurz davor, aber ich muss mich dann immer beruhigen, weil wenn ich da unten Panik gekriegt hätte, dann, also...
Ja, aber wenn du nur 8 Meter tief warst, dann warst du doch nicht weit draußen.
Ja doch, ich war schon ganz weit draußen, aber das war halt so ein Korallenriff.
Ach so, alles klar. Eine Sandbank genau, oder was in der Art.
So ähnlich, ja. Also da gab es schon noch Stellen, die wirklich sehr, sehr viel tiefer runtergegangen sind, aber da hatten mich eben nicht hingenommen, weil das wäre ja auch wirklich, also hätte ich denn auch nicht hinwollen.
Aber hättest du denn nicht einfach an diesen Booten vorbeischwimmen können und dann da auftauchen? Das wird ja nicht die ganze Oberfläche voll mit Booten gewesen sein.
Das nicht, aber das Problem ist, dass ich eben durch meine mangelnde Erfahrung mich nicht sehr gut bewegen konnte.
Ja.
Und deshalb konnte ich es nicht sagen, ich tauche jetzt darüber und dann geradeaus hoch, sondern ich bin immer so eher so ein Zufallsmechanismus, so wie ich gerade irgendwie hingepaddelt bin. Und da musste mich dann mein Tauchlehrer dann schon wirklich stark ziehen, damit ich auch in die richtige Lage gekommen bin. Und das Problem ist ja auch, wenn du gerade den Tauchschein ja auch schon gemacht hast, dass wenn man hochgeht, zieht man ja an irgendeinem Ding, dass Sauerstoff irgendwie in eine Wäsche reinkommt.
Genau.
Genau. Und das hatte ich in Erinnerung, dass man das machen muss, wenn man aufsteigt. Dann habe ich das halt gemacht, aber das Problem war, genau über mir war so ein Schiffsrotor. Ich habe da nicht hingeschaut. Das heißt, ich bin aufgestiegen, mein Tauchlehrer hat das gesehen und ist erstmal mir hinterher wie nochmal was, habe ich gedacht, was ist jetzt los und hat mich dann nach unten gezogen fast, hat dann wieder irgendwas da rumgefummelt, was ich nicht gewusst habe, was er da macht. Aber ich war dann echt im Endeffekt ziemlich nah an dem Ding dran und also das ist schon, wenn man unter Wasser ist, ein mächtiges Bild, wenn man so ein Schiff mal, also das ist wirklich ein großes Schiff oder mehrere große Schiffe von unten sieht und sieht, was für einfach eine Kraft die haben.
Macht das nicht auch Geräusche? Das müsste man auch sogar unter Wasser hören, oder?
Ja, das macht Geräusche. Also am Anfang habe ich es mir gar nicht so gehört, aber je näher man dem kommt, desto eher hört man dann schon die Geräusche, dieses Dumpfe, also man hört ja nicht sonderlich viel, aber so diese Vibration bekommt man schon mit, ja.
Und dann hat sich dann dieser Tauchlehrer also abgestellt unten?
Ja, der hat mich abgestellt, ja, und hat mal erst eine sichere Stelle zum Auftauchen gesucht.
Und dann konntet ihr gemeinsam, aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn man da so steht, Mutterseelen allein irgendwie am Meeresgrund, dass man denkt, ja, wenn der jetzt nicht wiederkommt, ist auch doof.
Ja, genau, also da habe ich dann schon, ich habe schon den noch im Sichtfeld gehabt, aber irgendwann ist er dann halt auch ein bisschen aus dem Sichtfeld so verschwunden, war auch schon ziemlich weit weg und habe ich gedacht, okay, was ist jetzt los? Weil das Problem ist ja auch, das Boot, das wir hatten, das stand an einer bestimmten Stelle und das ist ja nicht weitergefahren. Und wir haben das Korallenriff umrundet und hätten ja wieder zu dem Boot finden müssen, aber da haben überall neue ihren Anker gelegt. Also war sozusagen wie, wenn man im Minenfeld schwimmen würde, habe ich mich da gefühlt. Also da habe ich echt mal so gedacht, ob ich mich, also eigentlich sich ins Wasser zu begeben als Mensch, der eigentlich nicht ins Wasser gehört, ist ja schon absurd genug. Deshalb habe ich mir jetzt eigentlich, um das jetzt auf das Thema Jahresrückblick noch ein bisschen zu beziehen, ob ich mich noch in irgendeinem Jahr mal in eine Situation begebe, in der ich denn einfach hilflos bin. Also
ja, das stimmt, das ist man tatsächlich. Das ist ja, man ist so ein bisschen aufgeschmissen. Man merkt, man gehört hier nicht hin. Man sieht die Fische und die Schildkröten, wenn man Glück hat und weiß, okay, die kennen sich hier alle aus. Das ist so deren Refugium. Und man selber kommt sich tatsächlich ein bisschen tollpatschig und fehl am Platz vor. Das ging mir auch so. Ich bin auch kein großer Taucher geworden daraufhin. Aber fand das mal ganz spannend und auch faszinierend, aber nach diesem Urlaub war dann die Liebe zum Tauchen auch schon wieder erloschen. Wie ist das bei dir? Wirst du weiter tauchen oder hast du die Schnauze voll?
Also ich würde niemals professionell tauchen oder sowas, aber mal im Urlaub nochmal, das war halt schon phänomenal. Also diese Korallenriffe, das ist genauso, wie man es im Fernsehen immer sieht. Und das sind halt schon die Fische, die da rumschwimmen, phänomenale Bilder. Aber dieser Schreck, den ich da hatte, da habe ich dann schon gedacht, ja, da gehe ich doch lieber dann irgendwie in den Zoo.
Jawohl, genau, ins Aquarium.
Ja, oder irgendwie, also das ist dann schon, das, ja, überlege ich mir, wenn es dann wieder soweit ist, wie die, meine Laune da spontan ist.
Alles klar. Thomas, Dankeschön. Mach's gut.
Ja, gerne.
Tschüss.
Ciao.
0800 80 5x5. Diese Nummer sollt ihr anrufen, wenn ihr Lust habt, über euer Jahr 2011 zu berichten. Irgendwas ist bestimmt bei euch vorgefallen, von dem ihr sagen würdet, das wird das Jahr 2011 prägen, das wird in Erinnerung bleiben. Ich habe das schon mehrfach gesagt, das können wirklich Sachen sein, die Schlagzeilen gemacht haben, die aus irgendeinem Grund für euch emotional so beeinflussend waren, dass ihr da auch noch heute drüber reden wollt. Das können aber eben auch so private Sachen sein, wie wir gerade von Thomas gehört haben, der lebensgefährlich unter Wasser unterwegs war. Am Telefon ist jetzt hier in der Late Line Tamara aus Carven. Hallo Tamara.
Ja, hallo.
Na, wo steckst du?
Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen draußen, bin gerade nach Hause gekommen soweit und habe unten keinen Empfang, deswegen stehe ich doch mal ein bisschen vor der Tür für euch.
Ist aber kalt.
Oh nö, es geht. Ist ganz angenehm.
Okay. Was ist dir 2011 widerfahren, was dir in Erinnerung bleiben wird?
Ja, und zwar ist noch gar nicht allzu lange her, es war erst am 17. September. Da war ich mit einem Bekannten abends unterwegs mit dem Auto und da hat es, sag ich jetzt mal, ziemlich viel geregnet und bin dann in eine Linkskurve rein, also ganz normal gefahren, so ja mit 100 und bin dann allerdings durch Bodenwellen auf die linke Seite reingedrückt worden und dann praktisch gegen die Leitplanke und aus Schock, weil ich ja auch noch nie in so einer Situation war, das Lenkrad rumgerissen, in dem Moment auch ja blöderweise auf die Bremse gestiegen und dann hat es uns dreimal überschlagen, berghoch. Das Auto war wirklich total Schaden, also von einem normalen Auto im Endeffekt zu einem Cabrio, hinten Achse weggebrochen, vorne alles weg, also das Auto war nicht mehr zu retten und wir hätten eigentlich auch nicht überleben dürfen, wo ich sagen muss, das war mein schönstes bzw. schlimmstes Erlebnis in 2011, weil wir nichts weiteres hatten als Prellungen und Schürfwunden.
Das ist ja irre.
Das war, ja, da waren Tausende von Schutzengeln mit dabei, wo ich sagen muss, danke irgendwo an eine höhere Macht, die uns doch da beschützt hat.
Fährst du wieder Auto?
Ja, klar, natürlich.
Also es ist nicht so, dass man dann hinterher sagt, so ab jetzt gehe ich zu Fuß oder lasse mich fahren. Das ist dann einfach so absurd, dass einem das passiert ist, dass man trotzdem weitermacht.
Ja, also ich denke mal, es kommt dann so ganz auf den Menschen drauf an. Was ich halt hatte, ich hatte eine gute Freundin, die Marlene, die sind dann 2 Tage später dann zu mir gekommen und hat dann halt auch gemeint, hier, setz dich so schnell wie möglich, wenn es geht, wieder ins Auto, fahr wieder, und die fährt die gleiche Marke wie ich, also von Honda her. Und dadurch war das mir auch ein bisschen vertraut, und dadurch, dass sie auch eine ziemlich ruhige Beifahrerin ist und einen dann auch ablenkt, habe ich mir dann gesagt, okay, setze ich mich wieder rein, versuch wieder zu fahren, und dann ging es eigentlich auch. Bei den Kurven ist es halt auch heute immer noch so ein bisschen fragwürdig, wo ich sage, okay, ein bisschen langsamer auf jeden Fall, sicher ist sicher sozusagen, aber doch, ich bin auch ganz froh, dass ich mich wieder ins Auto gesetzt habe. Hätte auch anders sein können.
Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich 3-mal im Auto überschlägt? Hat man überhaupt Zeit, irgendwas zu denken, oder geht das alles so schnell, dass man nicht weiß, bin ich jetzt oben, bin ich unten, bin ich tot, bin ich verletzt, was ist hier los?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also in dem Moment, wo ich rumgerissen habe, auf die Bremse gestiegen bin, war mir eigentlich schon klar, okay, jetzt ist es aus. In dem Moment habe ich eigentlich nur noch meine Hände vom Lenkrad weggenommen, nach oben gedrückt und meine Augen geschlossen. Und man hat dann eigentlich nur noch diesen Aufschlag praktisch gemerkt, dann, dass der Airbag aufgegangen ist. Dann weiß ich nur noch, dass ich mich abgeschnallt habe. Also wir sind dann praktisch, das Auto war dann verkehrt rum, im Graben gelegen. Und bin irgendwie aus diesem Auto wieder raus, und ich wollte es dann auch noch umdrehen vor lauter Schock und weiterfahren.
und wirklich? Mir war das, du wolltest es umdrehen und weiterfahren?
Ja, ich war wirklich so unter Schock, dass ich es umdrehen wollte. Ich wollte weiterfahren. Ich wollte einfach nur von dieser Unfallstelle weg und eigentlich nur nach Hause. Und mein Bekannter, der dabei war, der hat gesagt, Tami, das geht nicht. Ja, das Auto hätte man an sich nicht umdrehen können. Und am nächsten Tag habe ich gesehen, das wäre nicht mal mehr einen Millimeter gefahren. Und danach bin ich auch an die Unfallstelle dann gefahren. Und da haben wir auch erstmal gesehen, dass es wirklich dann 3-mal eingeschlagen hat. Und das komischerweise auch bergauf. Also war... Ja, wie das passiert ist, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall passiert. Ich bin froh, dass ich nicht so ganz mitgekriegt habe, dadurch, dass ich die Augen zugemacht habe, aber es war eine Lehre fürs Leben. Eine schöne und eine schlechte.
Du warst aber am Steuer.
Ich war am Steuer, ja.
Warum nimmt man dann plötzlich die Hände vom Lenkrad und macht die Augen zu? Das ist ja schon sehr resignierend. Also da hat man ja gar nicht mehr so dieses, ich schaff's noch, ich reiß das Lenkrad noch rum, irgendwie komme ich noch wieder auf die Straße. Das ist ja Loslassen und Augen zu, das ist ja wirklich so, jetzt gebe ich mein Schicksal in fremde Hände.
Nee, in dem Moment habe ich einfach gemerkt, wie es das Auto schon hochgehoben hat. Und ich weiß vom Bekannten, wenn man die Hände am Lenkrad lässt, kann es wirklich passieren, dass es dann wirklich, also dass einem dann die Arme ja auch dann brechen durch diesen Druck, der entsteht. Und irgendwie aus dem Unterbewusstsein habe ich dann einfach nur die Hände weg und aber nach oben gedrückt aufs Dach. Warum, weiß ich auch nicht. Und dann einfach nur die Augen geschossen, weil in dem Moment, glaube ich, war dann auch so viel Angst dann auch da, dass man es auch gar nicht mitkriegen wollte. Dass man wirklich gedacht hat, so, jetzt ist vorbei. Jetzt, ja, kommt man hoch in den Himmel sozusagen. Es war ein Reflex sozusagen.
Wie lange hast du dann unter Schock gestanden? Also irgendwann kommt doch der Moment, wo man dann zusammenbricht, weil man merkt, oh Gott, was ist mir denn da gerade passiert?
Spätestens da, wo dann der Krankenwagen da war. Also das war erst so, wie gesagt, Auto versuchen umzudrehen und irgendwie versuchen Hilfe zu holen. Dann blöderweise auch keinen Empfang gehabt, und zum Glück sind dann Leute auch vorbeigekommen. Und ein Feuerwehrmann, der dann so ein schönes Gerät hatte, mit der er dann die Polizei und so gerufen hat. Und ja, in dem Moment irgendwann dann so wärm Krankenwagen ist es dann einem dann wirklich mal so bewusst geworden, was eigentlich dann so wirklich passiert ist in dem Moment. Er hat dann immer mehr nachgelassen, im Krankenhaus war es dann ganz schlimm. Aber ich glaube, das Schlimmste war erst, wo ich das Auto gesehen habe, wo ich erstmal realisiert habe, wie schlimm es eigentlich wirklich war. Das war der Moment, wo der meiste Schock oder wo der Schock am schlimmsten eigentlich war.
Verändert das dein Leben in irgendeiner Form? Wird man irgendwie demütiger dem Leben gegenüber, wenn man ihm von der Todesschippe gesprungen ist?
Ja, man lernt kleine Dinge zu schätzen. Man lernt sich also wieder, zum Beispiel wie ein kleines Kind, wenn man Lolli geschenkt bekommt, dann freut sich dieses Kind. Und dann ist es halt dann auch einfach so, wenn man weiß, es ist nicht selbstverständlich, es kann jederzeit vorbei sein. Und man soll sich einfach über das Leben freuen, was man hat. Und wenn es einem nicht passt, dann muss man es einfach ändern, in die Hand nehmen und was dafür tun, wo ich sagen muss, also ja, es verändert einiges, zum Glück.
Dann freue ich mich, dass du das Jahr 2012 gesund erleben wirst, was ja auch hätte anders kommen können.
Zum Glück, auf jeden Fall.
Danke, dass du angerufen hast, Tamara.
Ja, gerne. Schönen Abend noch.
Danke, tschüss.
Tschüss.
So, und wir machen direkt weiter mit Ralf aus Bassum. Hallo, Ralf.
Ja, hallo, grüß dich.
Was ja, gab's bei dir 2011?
2011 war ich jetzt im Urlaub, Anfang des Jahres, und da standen wir am Strand auf Koh Samui. Und ja, ich guck da so raus und da rief einer immer Hilfe, Hilfe. Und da war eine Frau, die ist da halb abgesoffen, sag ich jetzt mal so. Und wir standen da ungefähr mit 100 Leuten am Strand und keiner ging ins Wasser. Ich denke, Mensch, da muss ja jetzt irgendwas passieren.
Ja.
Und dann ja, habe ich meine Sachen rausgezogen und bin dort reingegangen und habe eben halt diese junge Frau gerettet, die, ich schätze mal so 20, 25 war die. Und bin da rein ins Wasser und konnte dann aber noch stehen, wo sie vor ihr stand. Und dachte, sie wäre vom Hai gefressen oder angeknabbert worden oder sowas. War aber nicht der Fall. Und
sondern?
Sie hatte einfach keine Kraft mehr.
Ja, aber du konntest da noch stehen?
Ich konnte da noch stehen, ja. Das war mir dann auch zweifelhaft, weil da hatte ich dann auch schon richtig Panik gehabt. Und
aber das ist ja seltsam, dass da 100 Leute am Strand stehen und keiner irgendwie ja, Anstalten macht. Ja,
dann keiner was. Also man steht da alleine irgendwo, obwohl 100 Leute um einen rum sind. Ich weiß nicht, Koh Samui ist vielleicht ein Begriff, da sind Tausende von Touristen. Und die standen alle am Strand und keiner unternimmt was. Und ich habe mir dann das, ja, ich war dann so frei und bin dorthin gelaufen erstmal, den Rest so geschwommen, das war so Bauchnabelhöhe. Und dann sah ich, ja, dass die Frau immer wieder unterging und dann habe ich sie halt genommen und geschnappt und...
Aber diese Frau wird ja vermutlich auch nicht sehr klein gewesen sein. Die hätte doch prinzipiell auch einfach sich hinstellen können.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was da abgelaufen war, aber der Mann oder der Freund war dabei und der war schon am Ufer. Und der hatte sich auch gar nicht mehr drum gekümmert, um seine Freundin oder Frau.
Das war eine absurde Geschichte.
Das war recht...
Es ist ja, als würdest du jemanden aus dem Nichtschwimmerbecken retten. Oder es ist ja fast so, als würdest du jemanden aus einem Nichtschwimmerbecken retten.
Ja, sozusagen.
Und hast du dich dann später noch mit dieser
ich
Frau
Ich habe mich dann noch unterhalten mit der Frau, aber die waren sehr abweisend irgendwo. Und ja, dann lässt man das auch sein.
Ja, war nicht mal großes Dankeschön und...
Ja, ein Dankeschön kam dann noch und... Das war's dann aber auch, ne? Ich denke mal, die hatten ja einen Ehekrieg oder wie auch immer.
Doof, ne? Da rettet man schon mal jemandem das Leben und dann verpulvert es oder verpufft es am Ende so und irgendwie hat man ein komisches Gefühl noch dabei.
Ja, richtig, genau.
Fast als hätte man gestört. Vielleicht wollte er sie umbringen.
Ja, so kam mir das auch vor dann.
Das ist ja,
im Nachhinein.
Ist ja wirklich seltsam, weil wenn du sagst, da konntest du, es war bauchnabeltief, da hätte ja der Freund durchaus auch eingreifen können.
Auf jeden Fall. Also der war schon am Strand und wo ich dann bei der Frau war und ja, wie gesagt, die konnte nicht mehr auf den eigenen Beinen stehen. Die war so kaputt und fertig. Da habe ich dann auch gedacht, ob der Mann vielleicht irgendwo was gegeben hat der Frau oder das.
Aber das hast du nicht mehr weiter verfolgt. Dann war für
das habe ich nicht mehr weiter verfolgt, nein. Wir wollten ja Urlaub machen dort und... Nein. Ja.
Koh Samui. Das kenne ich also, übrigens nur von der Vox-Doku Goodbye Deutschland.
Ach so, so. Nee, habe ich nicht gesehen. Also
die Familie so Bück hat dort eine Bar aufgemacht. Vielleicht warst du da mal. In der Strandbar von Familie Bück. Nicht.
Oh, das weiß ich nicht. Wo sind die denn da?
Ja, was frag mich doch nicht. Koh Samui. Da irgendwo.
Ja, also wir fahren, wenn es geht, jedes Jahr nach Thailand, weil es ein sehr schönes Land und für wenig Geld viel ja, Service, sag ich mal. In dem Sinne.
Das kann man auch missverstehen.
Sehr viel dort für. Also jetzt nicht sexuell.
Nein, ich weiß, aber man könnte es missverstehen. Für wenig Geld, viel Service.
Ja,
unser eins denkt bei Thailand-Urlaubern ja immer erstmal an die Schmutzfinken. Aber
solche Menschen gibt es dann natürlich auch reichlich sogar, wo ich mich sehr darüber aufrege, wenn die da mit dem 14 oder 12, 13, 14-jährigen Mädchen da losziehen und sich verkaufen. Ne? Also das ist...
Das nicht gut.
Nee, das ist wirklich nicht gut. Ne? Was ich nochmal sagen wollte, bitte. zu dem Taucher, das war ja unverantwortlich, was er da gemacht hat. Ich bin selber Taucher und...
Ja, aber kannst du mir das vielleicht mal beantworten? Normalerweise wirst du doch in so einem Stadium gar nicht mit zu so einem Tauchgang genommen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also,
das verstehe ich eben nicht.
Normalerweise muss man da dann auch ein Brevet haben, dass man also zumindest ein Sterntaucher ist und sich das schon auskennt, ne? Ich war vor 2 Jahren, war ich in der Dominikanischen Republik. Ich habe jetzt ungefähr, oder damals hatte ich schon 100 Tauchgänge hinter mir und habe dort auch schon Fehler gemacht, weil ein offenes Meer, das ist was anderes, als wenn man hier in eine Badeanstalt mal eben tauchen geht oder in irgendeinem Unisee oder in der Richtung, ne?
Ich weiß, dass ich, als ich diesen Tauchschein gemacht habe, da musste ich, ich weiß gar nicht, da war ich gerade mal unter Wasser. Da waren wir halt so wirklich im Flachen erstmal ein bisschen probiert, zum Beispiel die Maske, die Tauchermaske
ausblasen.
Ja. Genau. Und da habe ich dann irgendwie Wasser in den Mund gekriegt und wurde so panisch.
Richtig,
und das, obwohl ich wirklich, das war, lass es mal 2 Meter tief gewesen sein, wenn überhaupt, also überhaupt keine Gefahr. Aber in dem Moment bist du dann plötzlich, wenn du Wasser einatmest, weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist, da wirst du so hektisch, wenn da nicht jemand in der Nähe gewesen wäre. Und das war, wie gesagt, im Flachen. Also ich finde das, absurd, jemanden, der noch nie tauchen war, plötzlich mit aufs offene Meer rauszunehmen, auch wenn das da nur 8 Meter tief war. Aber,
also das ist unverantwortlich.
Ja.
Auch von den Tauchlehrer, denke ich mal, der da mit bei war. Das ist dann wirklich nur eine Geldschneiderei.
Ja, vor allem da noch jemandem zu sagen, jetzt warte du mal hier unten. Ich kläre das mal eben. Beweg dich nicht vom Fleck. Das ist ja, ja gut, aber wer weiß, das ist weit weg. Mhm. Weißt du, so da denken sich vielleicht solche Tauchlehrer auch, ach komm. Die 2,50 nehme ich mit.
Wie gesagt, das ist eine Geldgeschichte, wie alles auf dieser Erde heutzutage.
Das stimmt.
Ja, und ja, ist halt so, ne?
Ralf,
was ich nochmal erzählen wollte, ich habe damals, das ist auch schon 15 Jahre her ungefähr, auch schon mal einen Menschen das Leben gerettet, der wollte sich selber umbringen. Wir kamen abends nach Hause und fuhren in der Garage, das war eine Doppelgarage, und ich denke, Mensch, hast du gerade den Motor ausgemacht, und nebenan lief der Motor, und da wusste ich schon Bescheid, oh, mein Nachbar. Der hatte dann den Schlauch hinten im Auspuff drinne und oben eingeführt durchs Fenster und lag daneben halt im Koma.
Also das ist ein klarer Fall, wenn einem sowas passiert, dass man da einschreitet. Und doch könnte ich mir vorstellen, dass so jemand, der sich entschlossen hat, aus dem Leben zu scheiden und alles auch schon so vorbereitet hatte und quasi kurz davor war, sein Leben zu beenden, dass der unter Umständen sogar sauer ist, wenn er gerettet wird.
Bloß der konnte nichts mehr sagen. Also der hatte schon eine halbe Flasche Korn hinter sich und...
Ja, aber hinterher, irgendwann muss er ja wieder bei Sinnen gewesen sein.
Nee, er hatte sich auch nicht bedankt. Die Frau ist dann zu mir hergekommen und hatte sich bedankt und hat mir noch 50 Euro in der Hand gedrückt.
Immerhin.
Aber
immerhin mehr als die Frau in Thailand.
Ja, und der auf jeden Fall. Also gut, das war mein Nachbar dann in dem Fall, ne?
Alles klar. Ralf, ich danke dir. Und wünsche dir ein schönes Jahr 2012.
Ja, okay.
Mach's gut.
Nächstes Mal rufe ich auch nüchtern an.
Bist du betrunken?
ich habe ein paar hinter mir, so ein bisschen Probleme auf der Arbeit, aber...
Es ist aber nicht so, dass ich sagen würde, man merkt, dass du angetrunken bist.
Nee.
Es gibt mir fast zu denken.
Nein, doch, sonst artikuliere ich mich ganz anders.
Ja, also ganz im Ernst, da habe ich schon Schlimmeres von Leuten hier in der Late Line gehört, die nichts getrunken haben.
Ja, du, deinen Namen wollte ich nochmal haben. Den hatte ich vorhin nicht so mitgekriegt. Arndt Zeigler bist du nicht, ne?
Nee,
aber den kennst du auch, ne?
Arndt Zeigler, selbstverständlich.
Ja, natürlich.
Wer kennt ihn nicht? Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Mit dem bist du zur Schule gegangen?
Ja, richtig. Das war praktisch mein Nachbar. Ja, wie sagt man? Mein Klassenkamerad.
Ich grüße ihn von dir.
Alles klar.
Wenn er sich an dich erinnert.
Bestimmt, der hat mich so auf seine Homepage genommen, obwohl ich bin nicht so der Computerfreak und ich habe mich da noch nicht gemeldet bei ihm. Er hat mich so auf so Freundesliste genommen, aber...
Das hat ja nichts zu sagen bei Facebook. Da darfst du dir nicht so viel drauf einbilden.
Ja.
Er hat viele Freunde bei Facebook.
Ich bin noch nicht so ganz für solche Geschichten.
Ralf, dann hau rein und wir sprechen ein andermal.
Okay, ich habe zu danken.
Tschüss.
Jo, bis dann, schönen Abend, ciao.
0800 80 5 mal die 5, das ist die Nummer der Late Line, die sollt ihr heute anrufen, wenn ihr auf das Jahr 2011 zurückblicken wollt. Irgendwas ist bestimmt vorgefallen, in der großen, weiten Welt, in der Politik, im Showbiz oder bei euch privat, worüber es sich lohnt zu reden. Und am Telefon begrüße ich jetzt Lena aus Kiel. Hallo Lena.
Moin.
Na?
Ich bin ja jetzt schon ein früher dran. Ne? Ich sollte eigentlich erst ein später dran kommen, dachte ich.
Kann ich auch nochmal zurücklegen.
Nein, das ist ja schon
schön. Ist das so? Werden da, müsst ihr Nummern ziehen? Das wusste ich nicht. Das ist so,
ja, ich glaube, also ich glaube, ich hatte Nummer 3 gezogen bei ihr. Das, also sie hatte mir da so, also das so imaginär hingehalten und dann sollte ich da irgendwie ziehen und ich hatte auch ein relativ kurzes Stückchen, aber da, auf jeden Fall stand da 3 drauf.
Das ist wie am Wursttresen. Das geht dann auch mal durcheinander, dann kommt dann erstmal die Mortadella mit Gesicht vor den Grillspießen. Das ist dann mal so. Lena, jetzt bist du da, jetzt reden wir auch. Und was ist für dich 2011 Besonderes passiert?
Ja, genau. Also ich habe eure Sendung das erste Mal gehört. Also das ist jetzt nicht das Allerbesonderste, aber es ist ja, aber es ist schon besonders. Also weil ihr schon irgendwie eine spezielle Sendung habt, alle zusammen irgendwie. Also das Gesamtformat, würde ich mal sagen.
Ja.
Also, ihr seid ja alle auch recht unterschiedlich, ne?
Und das ist tatsächlich so. Übrigens frage ich mich ganz oft, ob das bei der Auswahl der 4, die es ja machen, ob das...
Der was bitte?
Ob das bei der Auswahl der 4 Moderatoren, das wurde ja, ja irgendwann mal ausgewählt vor knapp 2 Jahren, ob das bewusst so gewählt wurde, dass es sehr unterschiedliche Moderatoren sind oder ob das ein Zufallsprodukt ist. Jetzt will man natürlich meinen, die ARD, das ist eine große Anstalt, das sind alles Experten, das sind Leute, die machen das mit System. Deswegen könnte man meinen, wir 4, also Holger Klein, Caro Corneli, Jan Böhmermann und ich, wurden speziell so zusammengestellt, dass wir in der Summe ein buntes Bild ergeben. Ich glaube aber, das ist purer Zufall.
Ja, Schicksal wahrscheinlich.
Ja, vielleicht das.
Ne? Also das sollt ihr irgendwas in die Welt hinaustragen. Das ist wahrscheinlich eure Aufgabe im Leben oder so. Oder zumindest für diese Zeit gerade, die ihr immer da auf Sendung seid.
Und du hörst das jeden Tag oder?
Nee, ab und zu mal. Also am Anfang habe ich das ein bisschen öfter gehört und jetzt höre ich das immer mal. Manchmal höre ich mir auch mal einen Podcast an, wenn ich irgendein Thema interessant finde. Aber ich bin auch nicht immer abends wach. Also deswegen...
Telefonierst du denn oft mit uns oder ist das jetzt tatsächlich dein erster Anruf?
Nee, das ist jetzt mein 4. Anruf, glaube ich.
Weißt du noch die Themen, zu denen du angerufen hast?
Ach nee, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Oder? Also ich könnte jetzt sowas erzählen, aber ich glaube, das erste Mal mit Holger Klein telefoniert, da habe ich das auch das allererste Mal gehört.
Gleich
und dann angerufen. Dachte ich, oder habe ich bei wem habe ich denn angerufen? Nee, oder habe ich bei ich habe bei Jan Böhmermann angerufen und dachte, es sei Holger Klein.
Okay.
Genau. Und habe das überhaupt nicht gecheckt, dass es nun dieser Herr Böhmermann war. Und da war dann auch große Verwirrung bei mir. Und dieser Jan Böhmermann hat ja auch einen etwas speziellen Humor, sag ich mal. Ne? Ich nenne es einfach mal so. Also er ist ja ein bisschen bissig, würde ich mal sagen.
Absolut, ja.
Und ich habe keinen guten Beißschutz, sag ich mal. Und da bin ich etwas empfindlich, sag ich mal. Und und das fand ich so so mittelmäßig irgendwie, weil also für mich persönlich so, ne? Aber wenn ich mir das anhöre, dann bei anderen Leuten.
Das ist lustig.
Ja, die sind ja auch anders. Die nehmen das vielleicht anders auf oder nehmen das anders wahr.
Wenn du natürlich, also ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, Jan Böhmermann sendet, den kennen gar nicht alle, die uns jetzt hören, weil er, glaube ich, zum Beispiel fürs Saarland nicht sendet. Also die Saarländer, die uns hören, kennen möglicherweise Jan Böhmermann gar nicht, es sei denn, sie hören irgendwie über Livestream dann doch.
Seite gucken und dann können sie ihn ja sich angucken, sogar mit Foto.
Genau. Das Lustige ist nur, wenn man natürlich anruft und denkt, man würde mit Holger Klein sprechen und gerät dann an Jan Böhmermann, das kann einen schon mal so ein bisschen aus der Bahn werfen, das glaube ich.
Ja, genau.
Das ist doch schon sehr unterschiedliche Ansprache.
Ja, sehr unterschiedlich, genau. Und das war so der Anfang, da war ich erstmal irgendwie so ein bisschen geschockt und dann war ich irgendwie sauer und dann dachte ich, jetzt muss ich jetzt aber irgendwie da nochmal anrufen, um das irgendwie wieder zu ändern. Dann ging das auch einigermaßen und da habe ich dann irgendwann nochmal angerufen und dann war ich einfach schon wieder sauer. Also mit Jan Böhmermann, das ist nicht so ganz meine Wellenlänge, mit dem kann ich nicht so.
Hört ihn doch einfach nur zu, du musst ja nicht anrufen.
Ja, Genau, das habe ich auch schon gedacht, aber das ist auch manchmal einfach nur so blödes Gelaber. Da, also manchmal ist es bestimmt auch gut, aber ich habe da jetzt einfach schon einfach richtig lange nicht mehr reingehört. Und das ist mir einfach zu
speziell.
Zu speziell, genau. So. Wir nennen es einfach mal speziell. Und ich werde aber bestimmt mal wieder reinhören. Also es ist immer Zufallsprodukt, wenn ich gerade mal wach bin oder wenn ich halt, wie gesagt, irgendein Thema da irgendwie finde. Aber da war jetzt bei Jan Böhmermann, glaube ich, in letzter Zeit nichts, was mich interessiert hätte. Am ehesten finde ich ja auch Herrn Holger Klein. Den ich irgendwie anscheinend das erste Mal wirklich gehört habe bei euch. Und das war aber an einem Donnerstag, da hat er wohl den Jan Böhmermann vertreten. Und,
aha, okay.
Und dem kann ich am besten zuhören. Der hat auch schon schöne Buchtipps und ähnliches. Also das ist wirklich, da sind viele, oder mundraub.org oder SWR2, die Aula, also das habe ich jetzt neulich im Podcast und lauter so interessante Sachen, die man sich dann toll zu Hause, also mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und das habe ich alles, und das wusste ich, kannte ich vorher alles nicht, und das ist alles neu, und das habe ich alles dank euch sozusagen. Und mit dir habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann telefoniert. Aber ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
Hauptsache, wir haben telefoniert.
Genau.
Aber das freut uns ja, dass wir dir dein Leben zumindest ein bisschen bereichern. Nicht viel, wollen wir auch nicht so hochhängen, aber wenigstens ein bisschen. Das ist doch schön.
Ja, und Kleinvieh macht ja auch Mist, ne?
Meinst du jetzt Holger? Nö.
Holger macht bestimmt auch Mist. Nein, Kleinvieh macht auch Mist.
Ja.
Und ich denke mal, das ist ja, das ganze Leben besteht ja aus lauter kleinen Momenten, ne? Und und da sollte man möglichst wenig, möglichst viel mitnehmen, sage ich immer. Und auch wenn es nur die kleinen Dinge sind, auf mich hatte das auf jeden Fall schon, also jetzt gar nicht Bereicherung oder was auch immer, also da sind interessante Dinge dabei, aber auch einfach so so eine andere Welt, sage ich mal, einfach mal kennenzulernen, außerhalb der normalen, in der man lebt. Also ich habe auch keinen Fernseher und lebe sozusagen nur so in meinem Alltag, so, ne, in so meinem Leben, ohne Großmedien, vielleicht mal ein Buch oder mal einen Kinofilm oder so, aber sonst kriege ich auch nicht so viel mit. Okay, ich lese auch mal Gala beim Zahnarzt oder in irgendeinem Café oder so, aber sonst kriege ich ja nicht so viel mit. Und das ist einfach spannend, bei euch mal zuzuhören. Und das, man kann nebenher, also wenn ich Podcast höre oder auch so, kann man nebenher auch noch andere Sachen machen, irgendwie rumtüdeln. Und das ist einfach unterhaltsam auch. Also, ja.
Sehr gut.
Schön.
Ja, wunderbar. Dann soll es so bleiben. Dann hoffen wir, dass du uns 2012 treu bleibst.
Ja, das werde ich bestimmt.
Alles klar. Lena, danke schön.
Ja.
Mach's gut.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Sehr schön. Ja, das ist natürlich auch was. Könnt ihr gerne auch anrufen, wenn das Jahr 2011 für euch die Erkenntnis gebracht hat. Diese Late Line hört ihr wohl ganz gerne. 0800 80 5x5, das ist die Nummer der Late Line. Und diese Nummer hat auch gewählt der Steffen. Steffen, du hast wahrscheinlich die Nummer gezogen, die vorher dran gewesen wäre.
Ja,
vor,
genau.
Lena.
Erstmal guten Morgen, Jux.
Guten Morgen, Steffen. Ich sehe schon im Augenwinkel, es ist das leidige Thema, das auf mich zukommt.
Ja, erstmal zu der Anruferin davor, die hat ja eine richtig schöne Ausdauer, also jede Menge Puste.
Wieso?
Ohne Punkt und Komma.
War dir das schon zu energisch?
Das hat mir jetzt nichts ausgemacht, so. Aber sie hat ja fast eine halbe Story erzählt über, ja, dass sie das erste Mal Late Line hört und... Ja. Ja.
Aber lass uns nicht über Lena reden, ja, okay. Die hatte ja ihre Zeit, sondern über dich und Stuttgart 21.
Ja, ist übrigens das erste Mal, dass ich bei dir anrufe, Jukka.
Ernsthaft?
Wir haben noch nie miteinander telefoniert.
Hast du denn mit den anderen Kollegen telefoniert?
Mhm, bei jedem anderen habe ich schon einmal oder mehrmals angerufen. Was, bei dir noch nie.
Wie kommt das denn?
Weiß ich nicht.
Bin ja fast ein bisschen eifersüchtig.
Ja, vielleicht haben mich deine die Themen nicht so interessiert.
Ja, das macht es nicht besser. Gut, es kann aber auch sein, dass, eigentlich bin ich mit Stuttgart 21 durch. Das Problem bei Stuttgart 21 ist, dass es Menschen, die nicht in Stuttgart leben, behaupte ich jetzt mal, einfach nicht interessiert. Da guckt man mal so drauf und denkt, ach die. Und dann schimpft man auch gerne mal über die Bahn, weil das ist ja so ein Naturreflex, so so ein natürlicher Reflex, dass man über die Bahn schimpft und dann ist es einem aber auch wurscht. Euch aber, die ihr da lebt, beeinflusst das ja auf eine Art und Weise, dass man fast Angst kriegt.
Also meiner Meinung nach, das hat mich also lang beschäftigt, dieses mit dem also Stuttgart 21. Und es ist mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gekommen. Und jetzt haben sie es ja entschieden, jetzt wird es gebaut. Ja.
Komplett gebaut? Ich hab wirklich irgendwann aufgehört, da hat mein Hirn auf Standby geschaltet, wann immer Stuttgart 21 thematisiert wurde. Deswegen kenne ich gar nicht den aktuellen Stand der Dinge.
Dann hast du weggeschaltet, oder?
Ich auch weggeschaltet. Selbst wenn ich Berichte darüber gesehen habe, war es hinterher so, als hätte ich nur leises Rauschen gehört. Also es ist einfach eine Thematik, und ich weiß, dass mich viele dafür hassen, gerade aus Stuttgart, aber es interessiert mich nicht, dieser Bahnhof. Ich weiß, was dafür und dagegen spricht.
Bei mir war es genauso. Ich konnte irgendwann auch nicht mehr hören, aber ja.
Ja gut, aber wie gesagt, du kommst aus Stuttgart.
Ich war ja eigentlich dafür. Ich war eigentlich dagegen, gegen das Bahnprojekt.
Und bist jetzt dafür?
Nee.
Ah.
Definitiv nicht.
Ich bin, glaube ich, ausgestiegen, als Geißler anfing zu vermitteln.
Oh, das ist aber schon lange her.
Ja, da habe ich gedacht, jetzt reicht's. Nee. Ist ja einer Geißler da als Vermittler einzusetzen, da habe ich wirklich gedacht, jetzt reicht's mir. Jetzt wird der Bahnhof gebaut, so wie vorgesehen oder mit Einschränkungen? Gibt es irgendwie einen Westflügel weniger? Der wird so gebaut, wie ursprünglich beschlossen.
Ja.
Toll. Aber
momentan ist wieder ein Baustopp, weil irgendwelche Viecher gerade irgendwie...
Ah, genau. Stimmt, das hab ich gelesen. Irgendeine seltene Tierart, die möglicherweise den Lebensraum verliert. Das ist immer toll. Das ist immer das beste Mittel. Da kannst du demonstrieren, Steine werfen, diskutieren, wie du willst. Finde einen seltenen Käfer, der unter Umständen seinen Lebensraum verliert. Bingo Bongo, da hast du die Sache gelöst.
Ja, und jetzt verschiebt sich es wieder um einige Monate.
Ja. Ach je. Ja, Steffen, aber ich merke, du willst auch gar nicht viel mehr mich jetzt auf irgendeine Seite drängen. Das freut mich.
Ja, ich meine auch gut, es war ja auch gut, dass jetzt der Kretschmann, der wurde ja am Anfang des Jahres ja als grüner Ministerpräsident gewählt bei uns.
Stimmt, das weiß ich auch noch.
Ja, das fand ich zum Beispiel gut. Das war eine gute Entscheidung, weil ich wollte den Mappus sowieso weghaben.
Viele andere auch, glaube ich.
Ja. Also mit Mappus kam nicht so jeder klar.
So, aber jetzt wird auch gar nicht mehr protestiert. Jetzt müssen alle das akzeptieren, wie es ist. Und es wird auch akzeptiert und fertig.
Ja, es wurde auch gesagt, das Volk hat entschieden und jetzt wird es auch keine Demonstrationen mehr geben. Und wenn, dann werden sie weggeschickt.
Dann ist wenigstens Ruhe.
Ja.
Steffen, dann danke ich dir, dass du angerufen hast.
Was? Kann ich noch ein bisschen über ein anderes Thema reden?
Kommt ein bisschen aufs Thema drauf an.
Ja, also zum Beispiel, was so Medien angeht, also was mich auch so sehr aufgeregt hat, ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt in der Late Line, also zum Beispiel, dass der Schweiger besoffen war im Fernsehen, dass er jetzt Tatortkommissar ist, das hat mich zum Beispiel genervt dieses Jahr.
Ja, Til Schweiger ist ja generell eine Person, von der man schnell genervt sein kann. Dass der jetzt Tatortkommissar wird, kann ich ein bisschen belächeln, weil ich gucke den Tatort sowieso nicht. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sonntags um 7:45 plötzlich nicht mehr erreichbar sind, weil sie den neuen Tatort gucken und dann immer auch sagen, die Münsteraner sind die Besten. Das gucke ich sowieso nicht. Also von daher gönne ich es euch Tatortguckern, dass ihr jetzt Til Schweiger kriegt. Bist du Tatortgucker?
Nein, überhaupt nicht.
Das kann es dir doch auch scheißegal sein.
Ja, ich war auch dagegen, dass der Til Schweiger es wird, aber...
Wieso? Wenn du eh nicht Tatort guckst, ist doch egal. Dann lass doch Til Schweiger da Tatortkommissar werden.
Man kriegt das halt mit aus der Presse und
Wieso bist du denn da... Ich verstehe gar nicht, was du dagegen hast. Sei doch froh, wenn er Tatort macht, eine Reihe, die du sowieso nicht guckst, dann bleibt ihm weniger Zeit, was anderes zu machen, wo er dich unter Umständen stören würde.
Aber ich meine, er hat Millionen, also... Millionen Publikum in seinen Filmen, dann muss er auch noch Tatort machen, also ich finde irgendwann...
Weil er so beliebt ist bei den Deutschen.
Ja.
So, Und dass er besoffen seinen Preis entgegengenommen hat, irgend so ein Querdenkerpreis, was war es noch?
Ja, das müssen wir, darüber müssen wir nicht mehr reden, habe ich schon mal ausführlich drüber geredet.
Hast du schon mal hier in der Late Line auch?
Mhm, ja.
Okay, na, dann müssen wir es nicht wiederholen.
Ja, und außerdem, was ich noch hinzufügen wollte, jetzt noch was anderes, und was mich auch noch dieses Jahr emotional berührt hat, war Gottschalks Abschied. Weil wenn das...
Positiv emotional berührt oder negativ emotional berührt?
Ja, traurig halt.
Wirklich? Du bist traurig, dass Gottschalk geht?
Ja. Ich finde es schade, dass er nach 24 Jahren Wetten, dass aufgehört hat.
Ich finde es auch schade. Ich habe es auch immer geguckt, aber tatsächlich auch nur so mit Freunden zusammen, um mich aufzuregen und zu schimpfen und zu lästern. Und man war dann am Ende der Sendung immer so wie innerlich gereinigt, dass man alles mal ausgekotzt hat. Was ich aber erstaunlich finde, es sagen ja ganz viele Leute, früher war der Gottschalk viel lustiger, da war der viel besser, da war der besser vorbereitet, da war der spontaner. Jetzt habe ich kürzlich mal drei alte Na Sowas-Folgen gesehen. Kennst du das zufällig noch?
Ja, das läuft bei Neo, glaube ich.
Genau. Und da war ich entsetzt, weil er war genauso unvorbereitet, genauso fahrig. Also alles das, was man ihm heutzutage vorwirft, war er damals in seiner sogenannten goldenen Zeit ganz genauso. Das Einzige, was man ihm vorwerfen könnte, ist vielleicht, dass er sich in den letzten Jahrzehnten nicht weiterentwickelt hat. Aber niemals kann man ihm vorwerfen, er sei früher lustiger gewesen oder schlagfertiger oder weniger selbstverliebt. Ich finde, das ist exakt das Gleiche, was er vor 25, 30 Jahren gemacht hat, hat er zuletzt auch bei Wetten, dass gemacht, nur dass die Leute vielleicht es ein bisschen über hatten, also zumindest die Kritiker. Die Menschen haben es ja nach wie vor geguckt.
Ja, ich meine, er ist einfach nicht, hat sich einfach nicht verändert in den letzten Jahren. Und es ist auch so, er ist einfach nicht zu ersetzen und es gibt ja bis jetzt immer noch keinen Nachfolger.
Am Ende wird's Pilawa.
Der hat doch auch abgesagt.
Der hat sich doch wieder ins Spiel gebracht. So hintenrum so. So hat sich schon mal wieder ein bisschen gemerkt, okay, alle sagen nein, dann wäre es vielleicht doch eine Gelegenheit.
Man muss sich erstmal die Liste angucken, wer alles abgesagt hat, also Kerkeling, von Kerkeling bis Engelke bis
alle, die irgendwie die im Fernsehen ihre Nase vor die Kamera halten, wurden irgendwie ins Gespräch gebracht.
Jauch hat abgesagt. Jauch hat ja in seinem Jahresrückblick ja abgesagt, nachdem er bei Wetten, dass es angekündigt hat. Er müsste eine Nacht darüber schlafen.
Steffen, ja, das war ja ein, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, dass das nur dazu diente, seine eigene Quote ein bisschen nach oben zu treiben. Steffen, ganz kurz
noch positiv.
Wer soll es machen? Wer wäre dein Wunschkandidat?
Also ich habe ja schon lange Zeit in Raab vorgeschlagen, dass er es mal wenigstens mal probieren könnte.
Mhm.
Ja. Und ich meine, Gottschalk hat auch gesagt, der, wo es übernehmen sollte, der muss es auf jeden Fall anders machen.
Ja.
Also der muss es nicht nur besser machen, sondern er muss es anders machen. Er muss es also ganz neu umsetzen.
Lassen wir uns mal überraschen. Das ZDF wird schon eine angemessene Lösung für dieses Problem finden.
Ja, und sonst noch positiv lief es bei mir gut im Jahr. Ich habe meine Ausbildung begonnen.
Sehr gut.
Als Bürokaufmann, ja.
Steffen, dann...
Ich lasse mich jetzt überraschen, was 2012 passiert.
Alles klar. Dann bis hierhin vielen Dank und wir reden...
Ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und wir reden wieder, wenn Gottschalk einen Nachfolger hat. Dann besprechen wir, ob das ein guter Nachfolger ist.
Ja.
Danke dir. Tschüss.
Ich wünsche dir schönes Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Danke, gleichfalls. Tschüss. Ciao. Sehr gut erzogen. So, 0800 80 5 mal die 5. Die Nummer hat auch gewählt der Patrick aus Leipzig. Hallo Patrick.
Schönen guten Morgen.
Oder sagt man Patrick?
Das ist dir überlassen.
Dann sage ich Patrick. Was war 2011 rückblickend, was war für dich besonders?
Ja, ich wollte erstmal kurz zum Thema Wetten, dass Versorgung, wenn ich darf.
Sehr gerne.
Und zwar, da hat es mich gefallen, da hat schon seine vielen Shows, wo da halt seine Kohle absahen, aber... Ich würde mal vorschlagen, den Harald Schmidt. Der würde das gut machen, auf jeden Fall.
Harald Schmidt ist aber irgendwie kein Mann für die Masse. Der hat ja schon, verstehen Sie, Spaß gegen die Wand gefahren. Da musste Dieter Hallervorden die Show retten, das ist schlimm genug, und es wieder auf die Beine bringen. Ich glaube, Harald Schmidt, das kann ich mir vorstellen, dass man das sich wünscht, aber den werden Sie natürlich im Leben nicht nehmen, weil der einfach zu speziell auch ist. Und kein Mann fürs große Publikum, sondern eher so für einen kleinen, sagen wir mal, 1-Millionen-Bereich, aber nicht für 10, 15 Millionen. Da so viele Menschen versammeln sich nicht vorm Fernseher, wenn Harald Schmidt moderiert. Und das ZDF sucht natürlich jemanden, der möglichst die Massen vor den Fernseher treibt.
Ja, das stimmt, das recht. Aber ich muss diese Person als Kandidat nehmen, weil das wäre schön.
Was war das denn? Jagst du gerade Büffel?
Nee, ich bin gerade im LKW. Ich fahre gerade Richtung Leipzig wieder.
Die Tonqualität ist auch derart miserabel, dass du bitte jetzt am besten auf den Punkt... Bist du noch da?
Ja.
Kommst und mir sagst, was war für dich jetzt, wir wetten das jetzt mal außen vor, ein Ereignis, das dir in Erinnerung bleiben wird?
Also ich habe diesen März mein erstes Kind gekriegt, also nicht ich, sondern meine Freundin.
Ja.
Und darauf bin ich halt da stolz und ja, das ist halt der erste Punkt, dann der zweite bin ich halt... dass ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe und jetzt seit langer Zeit mal wieder in fester Arbeit bin.
Mhm.
Und ja, was ich halt auch sehr cool finde, dass die ganzen Shows, die ich mit meiner Band spiele und die ganzen Leute, die wir uns kennenlernen, das ist auf jeden Fall immer was sehr Schönes. Ja, das war so das Positive, was ich dieses Jahr so mitgenommen habe.
Ist doch wunderbar. Führerschein gemacht, Kind bekommen, Job, ist doch alles gut.
Alles einfrei.
Dann soll es so weitergehen.
Schön, ja, natürlich. Ich würde es mir selber können.
Patrick, dann gute Weiterfahrt. Die Verbindung ist leider wirklich nicht so brillant, dass es Spaß macht, ein längeres Telefonat zu führen. Aber danke für deinen Anruf und komm gut ans Ziel.
Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Und dann machen wir hier weiter mit Jan.
Ja, hallo.
Aus Stuttgart.
Genau, bin ich dran?
Ja, du bist jetzt im Radio. Alles, was du jetzt sagst, hören ein paar Menschen.
Ja, super. Ich wollte es einfach richtigstellen, was der Typ vorhin über Stuttgart 21 gesagt hat. Das ist nicht ganz richtig. Also der Protest geht weiter. Und da gibt es sogar eine Internetseite, die heißt D-Day, stuttgart.de, VU. Also nach de.vu. Da kann man sich anmelden und da gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten. Also da kann man nach Stuttgart kommen, wenn die hier, die große Scheiße hier,
aber ist es nicht so,
abziehen wollen. Dann kann man, gibt es eine Bettenbörse, da können alle Leute aus ganz Deutschland nach Stuttgart kommen und hier den großen Scheiß verhindern.
Aber ist es nicht so, dass das Volk befragt wurde?
Das Volk wurde getäuscht, belogen, betrogen, getrickst.
Aber es wurde
und
doch befragt.
Die Medien sind in der Hand der Herrschenden, die haben das Geld. Du brauchst nur einen Haufen Kohle haben
und dann kannst du
die Leute mit allen möglichen Scheiß vollkacken, ja? Und dann glauben das die Leute.
Aber die Menschen wurden befragt, es wurde offiziell abgestimmt, die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen.
Die Mehrheit nicht. Die Mehrheit ist der Wahl ferngeblieben, ja? Wir haben eine Wahlbeteiligung
Das ist ja euer Problem. Das ist ja, wenn dich an der Wahl nicht beteiligst, dann wählst du, wie man so schön sagt, unter Umständen die Falschen. Also das kann ich nicht durchgelassen. Und wenn jetzt aber die Leute, die sich dafür interessieren, gesagt haben, in der Mehrheit, wir wollen, dass das gemacht wird, kann da nicht endlich mal Ruhe sein, verdammt nochmal?
Es kann deswegen nicht Ruhe sein, weil getrickst, gelogen, getäuscht und verblödet wird. Und wer das Geld hat und die Medien beherrschen kann und bezahlen kann, der kann seine ganze Kacke da rausblasen und die Leute glauben das.
Aber irgendwann
und es
wird
war keine Waffengleichheit. Die Gegner haben nicht das Geld gehabt und das ist einfach im Kapitalismus so. Im Kapitalismus ist es so, der Geld hat, der hat die Macht. Der hat auch die Macht über die Medien und die anderen, die kein Geld haben, haben einfach nicht die Möglichkeit, genauso viel Informationen rüberzubringen. Ja?
Aber trotzdem, Jan, gegen so ein Großprojekt zu sein, obwohl es schon abgesegnet war, ist eine Sache. Also das kann ich ja sogar noch nachvollziehen, dass Leute sagen, es wurde unter falschen Vorzeichen abgesegnet, jetzt gehen wir auf die Straße, wir demonstrieren, wir protestieren, es wird gewalttätig und was nicht alles, es wird geschlichtet, es wird neu diskutiert. Aber irgendwann muss doch mal der Punkt sein, an dem auch die Gegner eines Projektes, ob es jetzt gut ist oder schlecht in euren Augen, schlecht natürlich, sonst wärt ihr nicht Gegner, muss da irgendwann mal der Punkt erreicht sein, wo man sagt, so und jetzt geben wir uns geschlagen, verdammt nochmal, jetzt
okay,
ist Ruhe.
Okay, dann frage ich dich mal, wenn die Mehrheit darüber abstimmt, dass Minderheiten menschenverachtend behandelt werden.
Darum geht es doch, ja? Aber darum geht es
nee,
aber doch
hallo,
gar nicht.
Bitte, ich habe eine Frage an dich.
Ja, aber
wenn
sag
die
das.
Mehrheit darüber abstimmt, dass Minderheiten menschenverachtend behandelt werden, dann findest du, okay, dann akzeptiere ich das und behandle die Minderheiten auch menschenverachtend. Dann schließt du dich der Mehrheit an, wie damals im Dritten Reich. Im Dritten Reich haben nämlich auch, hat auch die Mehrheit sich Hitler angeschlossen.
Jan.
Ja?
Ich möchte keine Dritte Reich-Vergleiche haben. Wir reden hier von einem Bahnhof.
Das ist aber durchaus interessant.
Nein.
Ja? Also meine Frage an dich, wie verhältst du dich, wenn die Mehrheit beschließt, eine fragliche Mehrheit? Ja, es ist ja gar nicht die Mehrheit.
Es hätte jeder kommen können. Wenn das Thema die Menschen vor Ort nicht mal genug interessiert, um an so einer Abstimmung dran teilzunehmen, was soll ich dann damit? Ich meine, wenn es euch vor Ort nicht mal genügend interessiert, dann müsst ihr euch doch letztlich endlich mal damit zufrieden geben, dass das Thema jetzt zum zweiten Mal übrigens pro Bau entschieden ist.
Ich möchte von dir jetzt wissen, wenn die Mehrheit, sagen wir mal, es ist ja gar nicht die Mehrheit, es sind ja bloß, was weiß ich, vielleicht 35% der Wahlberechtigten, ja, so muss man das sehen, 35% der, circa 35% der Wahlberechtigten.
Das ist mir aber doch scheißegal, es hätte doch jeder hingehen können.
Dafür gestimmt. Also, jetzt meine Frage an dich, und da möchte ich eine Antwort haben von dir. Wenn da was Menschenverachtendes beschlossen worden ist, würdest du sagen, okay, das hat die Pseudomehrheit dieses Menschenverachtende beschlossen und deswegen muss es jetzt durchgeführt werden? Ja oder nein? Bist du da dafür oder ja oder nein?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworte, weil sie Quatsch ist.
Nicht willst, weil du die
nein,
nicht beantwortest. Ja, du willst dich drücken. Du drückst dich.
Jetzt rufen doch. Ja. Jetzt musst du noch Feigling rufen. Jan, diese Frage ist Quatsch, weil solche Volksbefragungen.
Nee, die ist nicht Quatsch. Die ist sehr richtig.
Das ist völlig
genau so. Im Dritten Reich ist es genauso.
Jan, es ist Quatsch. Solche Volksbefragungen gibt es nicht. Sollen Minderheiten schlecht behandelt werden? Seid ihr dafür oder dagegen? So, da sind wir nicht. Wir sind da, es geht darum, soll ein verkackter Bahnhof gebaut werden oder nicht. Das hat nichts mit dem Dritten Reich zu tun und mit Menschenverachtung und Minderheiten.
Das ist ein Extrembeispiel, zugegeben, das ist ein Extrembeispiel.
Ja, dann nimm lieber ein Beispiel, was Sinn macht. Also, was man mit dem Fall...
Dadurch wird es klarer. Und hey, Volksabstimmungen in Demokratie funktioniert nicht, wenn keine Waffengleichheit besteht. Also, Volksabstimmungen sind gefährlich, wenn die Bürger keinen Zugang zu den Medien haben, keinen gleichberechtigten Zugang zu den Medien haben. Es haben nur die Reichen und die Finanzgewaltigen Zugang zu den Medien und nicht die Bürger. Und dann sind Volksabstimmungen gefährlich.
Wieso haben denn die Bürger keinen Zugriff auf die Medien?
Das sieht man bei Stuttgart 21. Ja? Geh doch mal auf diverse Internetseiten von Stuttgart 21, dann weißt du das. Wir haben keinen Zugang. Auch die Öffentlich-Rechtlichen sind beherrscht von den Herrschenden, von den Reichen. Und die lassen uns nicht die Information rüberbringen. Ja? Da wird nur diese verblödende Information rübergebracht.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie kannst du behaupten, dass wir haben das ganze Internet im Würgegriff, wir reichen?
Aber die älteren Menschen lesen kein Internet, ja?
Aber die lesen Zeitungen oder sind die alle bezahlt?
Ja, die Zeitungen sind alle in der Hand der Herrschenden. Lies mal Noam Chomsky, das ist ein amerikanischer Professor, und der hat was über die Medien geschrieben. Ja, Noam Chomsky, amerikanischer Linguistikprofessor.
Aber nur weil irgendwas.
Was der über die Medien schreibt, das stimmt.
Wer sagt dir das denn? Nur weil ein so ein Fredi irgendwas über die Medien schreibt, ist das jetzt für dich der Guru, der recht hat?
Es gibt auch noch andere Leute, die sagen, dass die.
Natürlich.
Geh doch mal auf die Stuttgart 21 Gegnerseite.
Da will ich nicht. Das Thema ist für mich jetzt erledigt. Es wurde einmal beschlossen, es wurde gegen protestiert, jetzt wurde es das zweite Mal vom Volke aus.
Murks bleibt Murks.
Ja, aber dann.
Das ist Push und Murks.
Dann sei doch mal ein guter Verlierer und sag, verdammt, dann haben wir da halt verloren. Dann passen wir in Zukunft auf, dass sowas nicht nochmal passiert. Dann müssen wir früher ansetzen und nicht erst, wenn alles entschieden ist. Und ich finde, es ist eine Unverschämtheit, wenn das Volk befragt wird und die Leute sich nun mal die daran.
Aber das Volk ist belogen worden. Der Stresstest ist der Stresstest ist
aber Jan,
beschissen
wenn die,
worden.
Wenn die Leute
der Stresstest ist, da sind die Bürger belogen worden. Die Bürger müssen ja erstmal die richtige Informationen haben, bevor sie sich für Ja oder Nein entscheiden können. Und der Stresstest ist absolut manipuliert worden und beschissen worden. Der jetzige Bahnhof ist viel, viel besser und kann viel, viel mehr Züge in der Spitzenstunde wie der neue Bahnhof. Der neue Bahnhof kann viel weniger Züge, ist viel weniger leistungsfähig. Und das wussten die Wähler nicht vorher. Ja? Die sind voll manipuliert worden von Medien und belogen worden von den Medien. Der neue Bahnhof ist wesentlich schlechter. Also es ist sowas von Verrückten, ja? Sowas Verrücktes. Man baut was Schlechteres, wie man hat, und gibt dafür 20 Milliarden aus. Also
aber
dümmer geht doch wirklich nicht mehr in Deutschland.
Und dümmer geht's nicht mehr in Deutschland. Gesagt, wir wollen das gerne.
Jetzt, bitte?
Aber ihr wurdet gefragt und die hätte jeder hingehen können.
Ja, aber die Leute wurden betrogen, getäuscht und getrickst. Ja, belogen.
Ja, dann musst du das mit Anwälten beweisen. Und dann
so läuft die ganze Politik in Deutschland. Die ganze Politik läuft so. Wir werden laufend betrogen. Ja.
Jan.
Im Kapitalismus wird nicht gemacht, was für die Menschen gut ist. Sondern es wird gemacht, was Profit bringt.
Ist gut jetzt, Jan. Du weißt, ich könnte jederzeit ein Funkloch vortäuschen und sagen mit den Worten, ach Mensch, doch, jetzt schade, Funkloch auflegen. Mein Rat an dich, mein persönlicher Rat, unabhängig von der Thematik, ist, steiger dich nicht zu sehr rein. Du ärgerst dir nur ein Krebsgeschwür.
Hallo?
Funkloch? Das ist eine Unverschämtheit. Also das ist wirklich frech. Das ist jetzt wirklich frech. Ich will nur dazu sagen, dass ich es nicht war. Ich habe nichts berührt hier. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte einen ganz windigen Moderatorentrick bemüht und gesagt, ich könnte jetzt so tun, als ob, und es dann wirklich tun. Nein, da hat Jan offensichtlich, der übrigens verschiedene Namen hat. Jan ist halt sein Name jetzt vom 19., mittlerweile 20.12., aber er ist uns ja ein alter Bekannter. 0880, 5x5. Wir reden über das Jahr 2011. Ich möchte von euch wissen, was hat euch im Jahr 2011 auf die Palme gebracht? Was hat euch glücklich gemacht? Was hat euch traurig gemacht? Das kann was Großes sein, was für Schlagzeilen gesorgt hat, so wie Stuttgart 21. Das kann aber auch was Kleines, Privates sein. Und am Telefon ist jetzt der Waldemar vom Bodensee. Hallo Waldemar.
Ja, hallo Jens.
Ist das dein richtiger Name, Waldemar?
Ja, ich habe ihn mir aber nicht gegeben.
Nee, aber das ist schön. Ich finde, ich höre das immer ganz gern, wenn Leute mal so...
Ich habe den Namen erst akzeptiert, als ich 26 Jahre war.
Wie alt bist du jetzt?
Dann habe ich mich... Ich bin jetzt 55.
Achso, ja, sagen wir mal, in der Generation ist Waldemar ja nicht...
Das war ungewöhnlich der damaligen Zeit.
Ist ungewöhnlich oder nicht?
Ich konnte mich mit dem Namen nicht identifizieren, weil ich bin eher ein Haudegen gewesen, statt so ein lahmer Waldemar. Ich bin zwar jetzt nicht lahm, aber ich identifiziere mich mit dem, was ich bin.
Wurdest du dann immer Waldi genannt?
Nein, das hat keiner zu mir gesagt.
Oh, okay.
Ich habe dann nicht auf den Namen habe ich nicht reagiert.
Also haben schon welche gesagt? Und dann haben sie aber gemerkt, Waldemar reagiert nicht und dann haben sie es gelassen.
Ja, ich hatte mir einen Namen zugelegt von meinem 18. Lebensjahr bis zum 26. Der hieß Joe. Mit diesem Namen habe ich das überbrückt, mein Selbstbewusstsein zum Aufbau.
Das heißt, wenn Leute dich gefragt haben, wie du heißt, hast du gesagt Joe?
Ja, richtig.
Und dann irgendwann
habe ich mich
okay, alles klar.
Und irgendwann habe ich mich zu meinem richtigen Namen, da war ich reif gewesen dafür.
Nichts gegen Waldemar, ich finde den Namen gut. Waldemar, was war 2011 für dich Besonderes?
Ja, ich höre immer im Radio so viel über Sex. Die Frauen und Männer, die reden alle über Sex. Und das Schönste von dem Resultat, was aus der Fortpflanzungsakt oder aus dem Sex entsteht, ist die Geburt vom Kind. Und diese Geburt vom Kind schweißt Mutter und Vater zusammen, wenn keine Hebamme und kein Doktor dabei ist. Und von diesem schönen Erlebnis wird nie geredet. Ich muss eins sagen, wir haben in Deutschland keine Pflicht für die Geburt eines Kindes in Anwesenheit der Hebamme und Doktor. Aber wir brauchen bei dem Standesamt eine Bescheinigung der Hebamme oder vom Arzt. Das Gesetz ist gespalten.
Wie und sagst du dazu?
Ich muss jetzt erstmal, es war mir so gar nicht.
Erst überlegen.
Ja, naja, na klar. Ich gehöre ja zu denen, die erst nachdenken, bevor sie reden. Aber
das ist richtig.
Das heißt, du hast euer Kind, das habt ihr bekommen, ohne Arzt und Hebamme. Da wart ihr ganz alleine.
Also ich habe meine Frau kennengelernt, da war ich 38 und meine Frau war 26. Und wir waren uns nach ein paar Minuten einig und ich hatte ihr gesagt, sollte mal Nachwuchs kommen, es wird keine Hebamme und kein Doktor existieren.
Wieso denn nicht?
Weil wenn, ganz einfach, wenn ich einer Frau ein Kind in den Bauch hineinmache, dann trage ich die Verantwortung, das Kind zu nehmen und keine andere Person. Ich stelle mir einfach vor, ich lebe im Dschungel. Im Dschungel kann mir keiner helfen, außer ich mir selbst.
Aber im Dschungel sterben dann auch viele Kinder.
Nein, stimmt nicht. Die meisten Fehlgeburten und Komplikationen passieren immer durch unwissende Hebammen und durch unwissende Ärzte. Es ist im Instinkt der Frau und des Mannes in den Genen vorhanden, die Geburt des Kindes selbst zu machen. Es liegt im Instinkt der Frau und im Instinkt des Mannes.
Aber können diese Instinkte nicht in den letzten Jahrhunderten verkümmert sein? Weil es
diese Instinkte sind verkümmert, weil die Menschen sich von Tierfleisch ernähren. Tierfleisch gespeiste Menschen verändern ihr ganzes Sexualverhalten. Vegetarisch ernährte Menschen führen, wenn sie richtig entwickelt sind, nur den Geschlechtsakt zum Fortpflanzung aus und sonst nicht. Es bedeutet so, ein Mensch, der sein Wohlbefinden abhängig macht vom Geschlechtstrieb, wird eines Tages eine Depression erleben, wenn es nicht mehr funktioniert. Der Mensch muss dann seinen Geschlechtstrieb aufgeben, in der volle Kraft seines Körpers, aber er darf nicht zwangsmäßig dahin müssen. Er muss frei sein davon. Denn ist er frei im Kopf. Solange ein Begehren steht, bekommt die Begierde. Der Mensch bekommt denn immer, er sucht die Befriedigung und das macht ihn unzufrieden.
Ich sehe das
ganz gelassen, Jens. Glaub's mir. Ich sehe es ganz gelassen.
Aber
die Gewissheit.
Warte mal, das sind zu viele Gedanken purzeln durch mein Hirn. Ich will mal wieder an den Ausgang zurück. Du sagst, Kind ja, aber ohne Arzt und Hebamme. Das heißt, wo genau ist denn euer Kind dann zur Welt gekommen? Zu Hause auf dem Sofa?
Zu Hause auf dem Teppich mit Katze. Die Katze hat zugeguckt.
Mhm.
Es wurde nichts desinfiziert. Jens, es ist so, wenn die Frau die richtige Stellung einnimmt zum Kinderkriegen, das ist kniend, dann guckt das Säugling, wenn es hinten rausguckt, immer mit dem Gesicht nach oben. Und wenn das Säugling rausrutscht aus dem Leib der Mutter, dann geht der Kiefer auf, das Kind schreit und atmet von alleine.
Was ist?
Und die Frau, bitte?
Die Frau im
Krankenhaus liegt immer auf dem Rücken. Dann guckt das Gesicht vom Säugling immer nach unten, denn daher kommt der Begriff Hebamme. Die müssen das den Kopf hochheben. Und wenn man einen Säugling, wo nur der Kopf rausguckt, bei der Menschenmutter, am Kopf anzieht, dann kann man es am brachialen Geflecht verletzen, dass das Kind Störungen bekommt mit der Motorik. Das ist der schönste Akt, was es gibt, ist die Geburt von einem Kind, wenn keiner dazwischen funkt.
Aber nicht schön ist, wenn Komplikationen auftauchen und Kind und Mutter
die
sterben.
Komplikationen, Jens, ich sagte, wo die Komplikationen herkommen. Die Komplikationen kommen auch Fehlgeburt und Frühgeburt. Geschlechtsverkehr während der Schwangerschaft, im Krankenhaus.
Geschlechtsverkehr während der Schwangerschaft?
Macht kein Säugetier, nur der degenerierte Mensch macht es. Folgendes, denn im Krankenhaus.
Warte mal, du willst mir sagen, Geschlechtsverkehr während der Schwangerschaft sorgt für Komplikationen bei der Geburt?
Kann.
Als nächstes sagst du mir noch.
Das Kind im Bauch fühlt sich unerwünscht. Weil das Kind sagt, ich bin doch bereits gezeugt, was macht er da drinnen? Versetz dich mal in die Lage eines heranwachsenden Menschen, der nicht geachtet wird im Leib der Mutter.
Jetzt pass mal auf, jetzt komme ich.
Jetzt sag dir, was passiert. Die Frau, die in der Schwangerschaft Lust zum Sex hat, die ist so verschmutzt mit ihrem Leib, dass die Sexualorgane stimuliert werden. Weil diese Frau in der Schwangerschaft in der Regel immer Fleisch isst, was der Arzt dir sagt.
Warte mal, auf was für einem Trip bist du denn?
Ich bin auf einem ganz einfachen menschlichen Tritt. Die Verantwortung für die Menschen, die ich zeuge, die übernehme ich und meine Frau.
Was ist denn so schlecht daran, dass eine Frau, die schwanger ist, mit ihrem liebenden Mann sich der Fleischeslust hingibt? Und jetzt meine ich nicht, dass sie einen Schnitzel essen, sondern
ich sag dir, was passiert, warum die die ganzen Ehen, alle Ehen, fast alle Ehen werden geschieden, sobald das Kind geboren ist, weil der Mann will da weitermachen, wo er vorher aufgehört hat, bevor das Kind da war. Der Mann ist nicht mehr dasselbe, die Frau ist nicht mehr dasselbe. Und da die Frau nicht mehr vom Instinkt her Mutter geworden ist und der Mann auch nicht, geht die Ehe kaputt, weil die nur auf Sex aufgebaut habe. Sobald das Kind geboren ist, ist eine ganz große Verantwortung für Mutter und Vater. Das Säugling wird es denn feste Nahrung kauen, wenn das Gebiss vollständig entwickelt ist. Bevor das nicht ist, ist das Kind ein Säugling. Und während eine Mutter ihr Säugling stillt, hat sie keinen Bock für den Geschlechtsverkehr. Und der liebe Bock, der Geschlechtsverkehr will, der geht fremd. Ich rede ein Thema, was öffentlich nie gesprochen wird.
Öffentlich heißt es.
Ja. Öffentlich heißt es immer sogar in der Elternzeitschrift, wenn der Mann eine schwangere Frau mit einem dicken Bauch nicht begehrt, dann mag er sie nicht wegen dem dicken Bauch. Diese Männer, die mit der schwangeren Frau nicht schlafen, die reagieren vom Instinkt richtig. Sag ich dazu.
Als meine Lebensgefährtin schwanger war, Waldemar, du wirst jetzt vor mir ausspucken, hatten wir durchaus noch Sex. Und meinem Kind geht es gut. Wir sind noch zusammen. Das Kind ist mittlerweile auch in einem Alter, dass ich sagen kann, ich glaube, wir haben den Schock der Geburt überstanden. Es war auch eine Hebamme anwesend, sogar zwei Hebammen, auch eine Ärztin. Und ganz ehrlich, was hättest du denn gemacht, wenn bei der Geburt eures Kindes irgendeine Komplikation aufgetreten wäre? Da reicht ja schon...
Es gibt keine Komplikationen.
Das ist doch Quatsch. Du kannst mir doch nicht sagen, dass es bei einer Geburt keine Komplikationen geben kann.
Es gibt keine.
Das ist doch,
es gibt nur unvorhergesehene. Unvorhergesehene Situationen gibt es.
Ja,
und meine Mensch, diese, pass auf, meine erste Tochter hatte die Nabelschnur um den Hals, als sie rauskam.
Die war auch ohne Hebamme und Arzt?
Ja klar, ich habe alle fünf ohne Hebamme, ohne Arzt auf die Welt gebracht. Alle. Ich rede nicht vom Glücksfall oder sonst was, ich rede von Tatsachen.
Ja, aber wenn was passieren würde, dann würdest du das Leben deines Kindes riskieren, weil du keinen Arzt dabei haben willst.
Weißt du, woher die Kindersterblichkeit kam mit dem Kindbettfieber? Dr. Semmelweis, ein österreichischer Arzt, hat aufgedeckt, dass die lieben Ärzte von der Leichen, wenn sie Leichen untersucht haben, mit ihren ungewaschenen Pfoten an eine schwangere oder eine gebärende Mutter gegangen sind. Daher kam das Kindbettfieber. Dieser Arzt wurde in die Psychiatrie eingewiesen, weil er das aufgedeckt hat.
Waldemar, bist du Mitglied einer Sekte?
Ich bin in keiner Sekte, ich bin religionsfrei. Ich will ganz frei sein.
Oder
ich bin auch Selbstversorger von der Nahrungskette, die ich meinem Körper zuführe.
Ich bin nicht mal sicher, dass man sein Kind wirklich ohne ärztliche... Doch, vielleicht warst du da sogar recht.
Erkundige dich, ich kann dir sagen, ich weiß es von einem Frauenarzt, der 5000 Geburten gemacht hat. Der sagte mir, Herr Römer, wir haben keine Pflicht für die Geburt eines Kindes in Anwesenheit des Arztes oder Hebamme. Aber wir haben die Pflicht bei dem Standesamt, will der Standesbeamte sehen, die die Hebammebescheinigung oder die Arztbescheinigung. Das ist ein Widerspruch vom Gesetzgeber.
Das gibt's. Waldemar, lass uns an dieser Stelle auseinandergehen. Weil das ist mir, aber fast alles, was du sagst.
Es soll dich zum Nachdenken bringen. Ja.
Das hat es. Danke, dass du angerufen hast. Trotz allem.
Also, okay.
Ihr seid ja alle herzlich willkommen hier. Dankeschön.
Gut. Danke dir auch. Ja, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Was ist denn los heute? Martin ist dran. Hallo Martin aus Wolmerstedt.
Genau.
Es geht bei dir jetzt nicht um Bahnhöfe und Sex mit Schwangeren.
Nein, darum geht es nicht. Also, aber nochmal auf dieses eben zurückzukommen.
Ja.
Irgendwie hat er zu viel Luft oben drin gehabt.
Das Ding ist ja, dass ich bei solchen Menschen auch immer noch überlege, was treibt sie an? Und ich gehöre ja nicht zu denen, die Menschen von vornherein verurteilen, nicht mal nach so einem Gespräch, weil ich denke ja immer, es wird ihn ja irgendwas antreiben. Er macht ja jetzt nicht den Eindruck, als sei er wahnsinnig, also zumindest nicht auf eine gefährliche Art, aber es macht mich tatsächlich immer nachdenklich, dass so Leute solche Thesen raushauen. Man darf kein Fleisch essen, man darf in der Schwangerschaft keinen Sex haben und es kann nicht zu Komplikationen bei Geburten kommen.
Ja, aber meine Eltern haben auch alles so gegessen, sag ich jetzt, so Schnitzel und so. Und ich bin ganz normal rausgekommen.
Naja, Martin, das wollen wir noch mal jetzt im Verlauf des Gesprächs entscheiden, ob du so ganz normal bist. Was ist denn für dich 2011 ein Thema gewesen?
Ja, das Positive ist, dass die Wehrpflicht abgesetzt wurde.
Dank Herrn von und zu Gutenberg.
Genau.
So, dann das muss man ja auch mal sagen. Wahrscheinlich hat er gar nichts damit zu tun. Wahrscheinlich, ich glaube ja eh mal, dass diese ganzen wichtigen Posten besetzt werden mit irgendwelchen Leuten, die es nach außen gut verkaufen können. Aber im Hintergrund sitzen natürlich noch gescheitere Leute, die sich das alles ausdenken und sagen, hier komm, Theo, unterschreib mal hier. Aber wie auch immer, die Wehrpflicht wurde abgeschafft.
Jo.
Heißt das, du bist der Wehrpflicht von der Schippe gesprungen? Du hättest sonst zum Bund gemusst?
Ich hätte sonst gemusst, leider.
Ah, und tatsächlich auch in diesem Jahr?
Ja, nee, nächstes Jahr, weil dieses Jahr war ich noch in der Ausbildung. Da war das noch ganz weit hinten.
So, und da war jetzt dein Gefühl, als das durch war, geil.
So. Genau.
Wärst du denn zur Bundeswehr gegangen oder hättest du Zivildienst gemacht?
Wahrscheinlich hätte ich Zivildienst gemacht.
Das ist ja das Einzige, was ein bisschen schade ist mit der Aufhebung der Wehrpflicht. Es gibt zwar den Bufdi, ne, sagt man, Bundesfreiwilligendienst, der je nachdem, welche Zeitung du liest, entweder sehr gut angelaufen ist oder nicht gut angenommen wurde. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Aber ich verstehe deine Freude und ich glaube, ich hätte damals auch mich gefreut, wenn es geheißen hätte, so, Wehrdienst abgeschafft. Aber im Nachhinein war das eine sehr wertvolle Zeit. Also ich habe Zivildienst gemacht und gezwungenermaßen Wehrdienst oder Zivildienst und will diese Zeit nicht missen. Also das ist nochmal so, dass du nach dem Abi zum Beispiel nochmal gezwungen wirst, ein bisschen innezuhalten und nochmal einfach mal was anderes zu machen. Ich fand das nicht verkehrt.
Ja.
Und freiwillig macht man das ja nicht. Also der Bundesfreiwilligendienst, schön und gut, aber die meisten Leute wie du werden sagen, juhu, und werden das nicht machen.
Genau.
Was machst du mit der gewonnenen Zeit?
Nach Arbeit suchen.
Ah, siehst du? Könntest du ja den Freiwilligendienst machen.
Ja, könnte ich.
Kommt aber nicht in Frage.
So sieht's aus.
Was willst du denn machen? Was würdest du denn gerne arbeiten?
Also ich suche nach einer Tischlerlehre.
Ist das schön? Ich dachte mal, da würde man gut was finden noch.
Nee, jetzt seit September sind alle Messen gesungen und gibt nichts mehr. Nachdem ich dieses Jahr verarscht wurde von einer sogenannten Firma in Magdeburg, wurde ich verarscht, dass ich da immer zu angerufen habe und gefragt habe, was nun ist. Und der sogenannte Chef zu mir sagte, ich rufe sie zurück. Kam nichts. So, dann rufe ich da nochmal eine Woche später an. Kam wieder das Gleiche. So, und dann hat mein Vater bei dem angerufen und dann haben sie sich beide gegenseitig beschimpft. Der hat dann zu meinem Vater gesagt, er sei ein Vogel.
Er sei ein Vogel oder er habe einen Vogel?
Er sei ein Vogel. Und dass er mich sowieso nicht hätte genommen.
Und nun?
Tja, nun sitze ich zu Hause.
Und hättest Zeit für Wehr oder Zivildienst?
Toll. Ja.
Na toll. Da hättest du wenigstens Geld verdient.
Ja. Aber ja, hätte Geld verdient. So verdiene ich auch Geld.
Was machst du denn?
Zu Hause sitzen. Aber ich kriege ja dann noch Leistung vom Amt und so.
Ach so, natürlich. Ja, auch wieder wahr. Aber Martin, ich will ja deine Freude gar nicht schmälern, wenn das für dich eine große Freude. Ich kann das auch, wie gesagt, ich kann das auch verstehen. Wenn man mir das damals gesagt hätte, hätte ich mich auch gefreut. Bei mir war es dann so, dass der Zivildienst, während ich Zivildienst machte, drastisch verkürzt wurde. Und ich total sauer war, weil das hat mir echt gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und plötzlich hieß es so, Ende des Monats Geste. Und das, ich fand das doof. Naja.
Fand ich auch immer doof, wenn ich Praktikum gemacht habe und das der letzte Tag war.
Ja, siehst du, und jetzt stell dir mal vor, du machst dieses Praktikum und dann sagen sie dir, du denkst, du hast noch 5 Monate und dann heißt es plötzlich, nee, Schluss jetzt.
Ja.
So war das.
Ja, was auch so negativ war in diesem Jahr, das hat sich vor einem Monat abgespielt. Fängt so an, meine Mutter ist schwer krank.
Mhm.
Und muss alle 3 Wochen nach Magdeburg und Topf zu kriegen. Diese Strecke kann sie ja, sage ich jetzt nicht, von mir zu Hause aus dem kleinen Dorf, wo ich wohne, zum Bahnhof nach Wolmerstedt und dann zur Bahn hin. Dazu gibt es solche Unternehmen und das hat diese Krankenkasse gefördert. Und jetzt nach einem Jahr heißt es, nee, wir fördern die Fahrt von nach Hause bis zum Arzt nicht mehr, weil die Patientin schon 90.000 Euro verschlungen hat.
Und wie macht sie das jetzt?
Tja, dann heißt es, muss mein Vater so jedes Mal fahren.
Das ist doof, Martin. Das verstehe ich. Aber das führt tatsächlich, glaube ich, jetzt ein bisschen weiter. Können wir uns, kann ich jetzt gar nicht sagen, ist das richtig, ist das falsch? Gefühlt ist es natürlich falsch. Aber bis wir da die ganzen bürokratischen Hintergründe erörtert haben, ist die Sendung um. Lassen wir es erstmal bei dem, freuen uns gemeinsam darüber, dass du nicht zur Bundeswehr musst und hoffen, dass du eine Arbeit findest als Tischler.
Ja, hoffe ich auch.
Mach's gut.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschö.
Dann kann ich nämlich noch, viel Zeit haben wir leider nicht mehr, Dörte ist dran, aber kurz können
Hallo?
Wir doch reden. Hallo.
Hallo. Hallo, Jens Uwe. Ja, mein Name ist wie gesagt Dörte und ich möchte eigentlich nur mal kurz erzählen, dass ich halt im Januar eine schwere Kopf-OP hatte. Mir wurde ein Tumor entfernt und aber ich hatte auch gleichzeitig wieder Glück, weil ja, ich kann jetzt wieder arbeiten und mir geht's wieder viel besser.
Ich habe 2-3 Mal so Fälle erlebt im weiteren Bekanntenkreis, also sehr, sehr weiter Bekanntenkreis, von Leuten, die wirklich beim Arzt waren, weil sie halt Druckgefühl oder Kopfschmerz, also sowas, wo du so denkst, blöd, irgendwie, die Aspirin wirkt auch nicht mehr so richtig. Und dann wurde bei dem festgestellt, dass die Tennisball große Tumore im Kopf
hatten. Ja, das war bei mir nicht, also Tennisball groß nicht, aber der war schon 4,5 Zentimeter groß.
Das finde ich so
beängstigend, auch relativ groß.
Diese Vorstellung, dass man das in seinem Kopf mit sich rumträgt.
Genau, und das ist schrecklich.
Und da muss man doch, sobald man die Diagnose hat, dann hat man doch bestimmt innerlich dieses Gefühl, okay, heute Nachmittag habe ich Zeit, können wir das Ding rausschneiden. Und dann,
ja, genau so war es auch bei mir. Also die Diagnose hatte ich eigentlich schon Ende Dezember und entfernt worden ist er jetzt, wie gesagt, im Januar. Und ja, es ist eigentlich relativ gut verlaufen. Es war eine große Narbe gewesen, aber ist ganz gut. Seitdem trage ich mein Haar kurz und weiß, aber das macht ja nichts. Und jetzt arbeite ich wieder.
Aber du klingst auch so, als es ist einfach weggeschnitten und gut.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Wie groß war der?
Also 4,5 Zentimeter.
Also so also Tischtennisball, ne?
Ja, nicht ganz, aber doch schon ziemlich groß, ne?
Ja. Das ist mein größter Horror, Dörte. So was darfst du mir eigentlich gar nicht erzählen. Was war für dich der Grund, dich richtig untersuchen zu lassen?
Also der Grund war eigentlich, dass ich unter Gedächtnisstörungen litt. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, Mensch, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und er hat mir dann gesagt, okay, machen wir mal so komische Tests. Und dann ging es darum, dass ich halt auf Demenz getestet wurde und all so etwas. Und da hat man natürlich kein Ergebnis bekommen. Und irgendwann sagte man mir, gut, jetzt müssen wir natürlich mal dieses MRT machen lassen. Und MRT heißt, du kommst ja in die Röhre rein und da wird halt eine Röntgenaufnahme gemacht oder so eine ganz spezielle Aufnahme und da haben sie das halt festgestellt. Und dann bin ich auch gleich im Januar zum Arzt gegangen oder beziehungsweise ins Krankenhaus und bin auch gleich operiert worden.
War das gefährlich?
Also ungefährlich war es nicht, denke ich mal. Also ich stand erstmal eine Zeit lang auf der Kippe. Aber das hat sich dann so weiterentwickelt.
Aber irre, das.
Dank zum Positiven natürlich.
Ja, das ist Wahnsinn. Also bist du jetzt komplett geheilt?
Ich will nicht sagen komplett. Ich glaube, das kann man auch nicht sagen. Da vergehen meistens so 2 Jahre. Und man muss auch die Medikamente weiternehmen und so. Das ist alles noch im Werden. Aber ich bin, wie gesagt, so weit fit, dass ich arbeiten kann. Und ich bin natürlich froh darüber. Hatte eine Reha-Zeit danach, über 3 Monate ungefähr und war ja auch nicht so ganz ohne. Und teilweise auch so ein bisschen schwummerig im Kopf. Ne? Ja. Also man ist nicht gleich wieder so total fit. Man ist wirklich so, dass man erstmal nicht sprechen kann. Man muss alles wieder neu lernen. Man hat Gedächtnisprobleme und Man steht also mehr neben als neben sich als wieder in seinem Körper drin. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man steht außen vor.
Dörte, ganz kurz noch, weil leider die Zeit schon um ist.
Ja, ist okay.
Hast du dir nach der Operation diesen Tumor zeigen lassen?
Nein, habe ich nicht.
Könnte man, aber ich frage deshalb, weil meine Freundin zum Beispiel nach einer Bandscheiben-OP sich hinterher die rausgeschnittene Bandscheibe hat zeigen lassen.
Echt? Nee.
Weil sie wissen wollte, wie das aussieht. Deswegen hätte es sein können, also ich glaube, das hätte mich fast interessiert, wenn ich einen Tumor hätte.
Wollte ich nicht.
Ja, wolltest du nicht, okay, alles klar.
Nee, hätte ich auch nicht gewollt, okay. Ganz bestimmt nicht.
Dörte, danke, dass du angerufen hast und dir ein schönes 2012. Mach's gut.
Vielen Dank, tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4.
Das Ding. Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.